Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas.
Hallöchen. Guten Abend, ich bin wieder zurück.
Zurück. Ja.
Genau, ich war ja auf Geschäftsreise, deswegen konnten wir ja auch nicht an unserem angepeilten Mittwoch.
Angepeilt, ja. Wir peilen mal an.
Ja, ja. Tobi, ja, klappt das heute bei dir? Und ich so, nein. Aber wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, Tobi.
Du, ich bin vergesslich. Also von daher.
Ja, genau. Was man sich nicht irgendwie direkt notiert.
Ist weg. Ja, genau. Ja.
Genau. Schall und Rauch.
Mhm. Auch ein schöner Podcast, der in der Versenkung gelandet ist irgendwie.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es doch bestimmt auch einen Podcast.
Es gibt einen Podcast, es gab einen Podcast. Ja. Schöne Grüße.
Ja. Übrigens genau. Auch schöne Grüße an Herrn Melzer.
Ja. Ja, er wird uns bestimmt nicht hören.
Weiß man's?
Keine Ahnung.
Weiß man's.
Mhm. Gut, aber was ich nicht vergessen habe, wer die heutige Folge unterstützt, und das ist die Firma Rademacher. Kleine Information, der Zwischenstecker ist auf dem Weg. Also bald ein Review machen zu dem Ganzen. Also das Thema zieht sich wahrscheinlich noch durch das nächste Jahr.
Das nächste, also durch oder dieses mehr, vielleicht.
Durch dieses Jahr.
Nächstes.
Wenn wir nicht schon einen Titel für die heutige Sendung hätten oder haben, dann würde das Ganze der Zwischenstecker heißen.
Hast du Glaskugel?
Ja, aber da das ja heute eine traditionelle Sendung wird, steht der Titel ja schon fest.
Oh, das wievielte Annual haben wir denn diesmal?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß. Genau.
Aber ich möchte noch auf einen Blogartikel oder eine Sammlung von Blogartikeln verweisen. Rademacher hat ja auch einen Blog und da gibt es einige interessante Artikel zum Thema Sicht- und Sonnenschutz. Und das passt natürlich wunderbar zu den derzeitigen Temperaturen. Zumindest haben wir ja, sagen wir mal so, ein paar Tage wirklich große Wärme, große Sonne und dann kommt wieder eine Kaltfront, es gibt wieder Gewitter, also das Auf und Ab. Und für alle diejenigen, die sich bei der Sonne schützen möchten und ein paar Inspirationen haben möchten, die können sich gerne mal die Blogartikel anschauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ja, gut. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Firma Rademacher für die Unterstützung. Mhm. Gut, und wir tauchen jetzt ein in die WWDC Keynote.
Ah, war da was?
Da war doch was. Naja, man sollte auch immer Keynote dazu sagen, weil die WWDC ist es ja letztendlich nicht nur, weil die geht ja eine komplette Woche.
Genau, aber das für uns Normalsterbliche ist ja das Interessanteste, die Keynote. Ja. Wobei ich sie dieses Jahr nicht live verfolgen konnte, weil ich on the road war beruflich. Von daher, ich habe zwar was gesehen, aber das war die 7 Minuten Zusammenfassung.
Minuten?
Okay. Das Video, ja, machen sie ja immer ganz nett, also das ist ja ganz schön. Und natürlich dann viel, viel gelesen unterwegs, ja.
Also 7 Minuten könnte ich schon über gewisse Hardware-Produkte sprechen und egal.
Eher 70 wahrscheinlich.
Das Gerät hat starke Begehrlichkeiten geweckt, aber jetzt wollen wir nicht Themen zum Schluss
nach vorne nehmen. Wir wollen nicht vorgreifen, vor allem, wir haben ja schon vor der Aufnahme fast eine Stunde jetzt nicht, aber schon drüber gesprochen, wo wir auch gesagt haben, wir müssen langsam mit der Aufnahme anfangen.
Genau.
Ansonsten,
Ja. Gut, fangen wir mal ganz von vorne an. Tim Cook kam logischerweise auf die Bühne. Wer hätte das gedacht? Er war extrem gut gelaunt. So habe ich ihn selten auf einer Keynote erlebt. Also so einen Opener von ihm persönlich habe ich selten gesehen oder ehrlich gesagt noch gar nicht. Ein bisschen für seine Verhältnisse extrem aufgekratzt. Also das war schon irgendwie auffällig, das Ganze. Dann hat er wenig über die Streaming-Dienste gesprochen, News Plus, über den Zeitschriften-Reading-Dienst oder wie man es auch nennen mag. Dann gab es einen Trailer zu einer Eigenproduktion. Den fand ich ganz interessant, aber obwohl ich das...
Das war diese Raumfahrtgeschichte, oder?
Diese Raumfahrtgeschichte, ja. Der Trailer war ganz okay, aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt da extreme Naja, dass ich mir das jetzt unbedingt angucken muss. War jetzt nicht
doch,
so.
Doch schon. Ja, okay. Doch schon. Ja, also, das ist seit klein auf. Raumfahrt ja alles so ein Thema von mir. Also von daher versuche ich da ja schon sehr viel zu sehen und das interessiert mich schon. Also von daher ist was für mich. Der Trailer wurde in der Zwischenzeit auch auf YouTube veröffentlicht von Apple. Kann man sich da also auch angucken.
Ja. Ja, und dann ging es im Prinzip, also wenn wir jetzt natürlich ein bisschen was überspringen, dann sei uns verziehen, das sind so Dinge, die wir uns notiert haben oder die für uns interessant sind. Also wir sind jetzt da nicht detailliert und gehen jetzt hier nicht wirklich jede kleine Nuance durch.
So minutios muss man das nicht machen, ja.
Genau. Und dann ging es im Endeffekt los mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ihm war es natürlich wieder nicht zu schade, so ein bisschen auf Android zu bashen. Mit der Fragmentierung und nach wie vor ist diese Fragmentierung der Android-Systeme der verschiedenen Android-Betriebssysteme noch ein Problem. Das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Das hat er nochmal so ein bisschen rausgearbeitet. Ich finde, ehrlich gesagt, das hat Apple nach wie vor nicht nötig, sich darüber aufzuregen oder das nochmal so explizit anzuführen. Darüber müsste Apple stehen und das müsste denen eigentlich egal sein. Ist meine Meinung. Es hätte mehr Stil, wenn man das komplett weglassen würde. Finde ich.
Naja, gehört irgendwie dazu. Google stichelt ja auch gerne mal gegen Apple, also von daher.
Ja, es kann man machen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wer mit diesen Zahlen angefangen hat oder mit diesen Bashing, ob das Apple war oder ob das Google war, keine Ahnung. Irgendwer muss ja mal angefangen haben, das auf Keynotes rauszukramen. Ja. Ne? Ja. Ich finde es persönlich nicht schön, überflüssig, ehrlich gesagt, meine Meinung. Ja, und dann ging es los mit dem Uninteressantesten vom ganzen Abend. Das hat sich dann auch gesteigert.
Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Das ein oder andere, also du sprichst ja wahrscheinlich jetzt TVOS an.
Genau, TVOS, ja. Okay.
Dann fang du erstmal an, bevor ich hier einen stundenlangen Monolog halte.
Das wäre für TVOS ein bisschen viel des Guten.
Wow, da kann man schon ein bisschen was draus machen.
Man kann aus allem was machen, das ist wohl wahr. Gut, mehr Benutzermodus, damit ging es im Endeffekt los. Das finde ich persönlich interessant. Man kann da seine persönlichen Dinge hinterlegen. Das Gerät hat die dementsprechende Benutzerplaylisten und die Sehgewohnheiten desjenigen hinterlegt. Also finde ich interessant, gerade da natürlich das Gerät am zentralen Fernseher wahrscheinlich angeschlossen ist und das so der Hub ist sozusagen oder der Konsum-Hub im Haushalt ist so ein Mehrbenutzermodus interessant. Interessanter hätte ich es natürlich auch auf anderen Geräten gefunden.
Ich wollte es gerade sagen, also da könnte ich noch gut drauf verzichten. Ja,
also interessanter wäre es wahrscheinlich auf dem iPad gewesen, aber okay. Sie haben sich halt Gedanken gemacht und es gibt jetzt einen Mehrbenutzermodus. Dann wurde der Homescreen ein bisschen überarbeitet, sieht jetzt ein bisschen schicker aus, okay. Das ist eine Kleinigkeit, finde ich. Videovorschauen sind jetzt im Vollbild zu sehen. Ja, okay. Kann man so hinnehmen, kann man gut finden, ist gut, okay. Neues Control-Zentrum. Zentrum. Control. Wo man dementsprechend schneller an die gewünschten Einstellungen kommt, zum Beispiel das Gerät in den Schlafmodus zu versetzen, in den Ruhemodus zu versetzen. Das ist jetzt etwas einfacher, indem man auf ein Kontrollzentrum zurückgreifen kann, was wir vorher in der Form noch gar nicht hatten, nach meiner Meinung. Ja, und dann kommt wohl der größte Punkt, Xbox und PlayStation Controller. Und Sega-Controller, oder besser gesagt der Sega DualShock-Controller, der ist jetzt...
Sega?
Sega habe ich auch gelesen, ja. Hey,
Sony.
Da hat er zwar
Sony DualShock und Xbox-Controller.
Und warum hat denn irgendwo jemand Sega geschrieben?
Habe ich mich falsch
informiert?
Ich habe keine Ahnung. Was mir auch zuletzt aufgefallen ist, wir hatten ein ganz anderes Thema, aber das fällt mir gerade ein. Wir hatten noch über das Playdate gesprochen.
Und von Panic.
Genau, und da hatte ich, viele Blogs haben ja geschrieben, 12 Wochen. Aber ich habe zuletzt in einem Podcast gehört, jeden Monat, also 12 Monate. Ja, jeweils ein neues Spiel. Von daher, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich 12 Wochen oder 12 Monate sind.
Also 12 Monate wäre natürlich auch wiederum ein bisschen
lang. Sie bezeichnen es auch irgendwie als First Season Panic. Von daher könnte schon sein. Es ist halt die Frage, wie viel Inhalt bietet halt so ein Spiel. Aber wie gesagt, nur ist mir gerade nur eingefallen. Zurück zu Apple. Nee, alles, was ich gelesen hatte und gehört hatte, war eigentlich Xbox Controller und Sony DualShock, weil Sega.
Okay, den nehmen wir Sega mal raus, dann ist das jetzt mal eine Fehlinformation. Okay, hiermit gestrichen.
Aber das ist eine Riesennummer, ja. Gerade wenn du mal guckst, dass Sony für iOS ja jetzt auch ihr Remote Play am Start hat, wo du dann deine PS4-Spiele dann quasi am iPad zocken kannst. Ich weiß nicht, ob es tvOS unterstützt, aber auf jeden Fall iPhone und iPad. Also das ist eine Riesennummer, auch jetzt gerade mit dem Subscription-Service, der kommt, könnte das nochmal was werden, weil auch eine Sache, über die wir ja immer gesprochen haben, dass es von Apple direkt keinen vernünftigen Controller gibt. Mhm. Und du hast jetzt mit dem integrierten Support für Xbox und PlayStation die besten Controller am Start, die es auf dem Markt gibt. Ja. Da ist auch nichts mit irgendwie Third-Party und was weiß ich, wer alles Bluetooth-Controller angeboten hat und ins Wohnzimmer oder an Apple-Nutzer versucht hat zu verkaufen, hat sich erledigt. Ja, weil das sind meiner Meinung nach wie vor die Standards, was Controller betrifft und nicht ohne Grund. Ja. Die Firmen haben einfach die Erfahrung beziehungsweise auch die Technik schon seit langem am Start. Ja. Und das war für mich eigentlich mit so eins der Dinge, die vielleicht ein bisschen untergegangen sind, beziehungsweise nicht unbedingt so die Berichterstattung bekommen haben, wie ich finde, hätte sein müssen. Weil das ist schon eine Riesennummer. Ja,
ja, und man merkt auch bei der Präsentation, von die Reaktion von Tim Cook, wo das Publikum so abging, dass er war etwas überrascht darüber, dass so eine Euphorie im Saal herrschte über die ganze Geschichte mit den Controllern. Das überraschte ihn irgendwie, das merkte man sichtbar.
Ja. Was ich mir wünschen würde, und da bin ich jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht ganz so viel oder es auch nicht gesehen habe, ich weiß nicht, inwieweit das, weißt du, ob es in Catalina auch den Support gibt? Ich bin der Meinung, ja.
Das kann ich dir nicht genau sagen. Nee, ja, weiß ich nicht.
Also ich bin der Meinung, Catalina würde, also das neue OS 10 würde es auch unterstützen, und das ist natürlich auch so eine Sache, ja, gerade wo auch viele ja immer in Bezug auch auf Steam so gesagt haben, hier Controller Support etc., ja. Ob es natürlich die Sache in Bezug auf Spiele und Unterstützung halt besser macht, ist die andere Frage, aber du hast auf jeden Fall jetzt einen Controller am Start, ja, und zwar keinen schlechten. Und er ist im OS drinne. Das muss der Spieleentwickler nicht irgendwie integrieren, sondern es ist im OS. Ja, der Support ist da. Ja, du kannst das im Spiel entsprechend anbieten. Du kannst davon ausgehen, dass von der Buttonanzahl, von den Steuereinheiten ist es ja sehr ähnlich von den Controllern her, dass du, wenn du einen Xbox-Controller unterstützt und derjenige hat einen DualShock-Controller zu Hause, dass es da auch funktioniert ohne große Anpassungen. Und das ist halt, je nachdem, wie es halt auch ins OS integriert ist, eine wirklich super Sache. Ja. Gerade auch, und das haben sie ja gesagt, es wird also nicht nur tvOS, sondern auch iOS und iPadOS sein, da kommen wir ja später noch dazu. Und ja, gerade auch was Mobile Gaming betrifft, mit dem iPad zusammen. Also nicht jetzt unbedingt eine Hand halten, ja, wie eine Switch oder so, aber gerade da auch mit einem vernünftigen Controller, das ist schon ein Ding. Also war ich sehr überrascht, als die Ankündigung kam, und ich bin auch da sehr angetan von.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein, wie du es schon sagtest, ein sehr wichtiger Schritt, und ich glaube, wir hätten es wohl nicht gesehen, wenn wir nicht Apple Arcade am Start, also dass dieser Spiele Service, Abo-Service jetzt kommt, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist wohl auch ein sehr wichtiger Punkt.
Die Frage wäre, als sie damals Arcade vorgestellt haben, waren sie noch nicht sicher, ob es das Feature in iOS 13 schafft oder in OS 13. Ja? ob das da noch nicht fest war, weil ansonsten hätte man es damals eigentlich schon mit ansprechen können.
Ja, das wäre noch ein guter Punkt gewesen und ein guter,
ja, vor allem vielleicht auch eine kurze Demo gezeigt oder so.
Ja.
Gerade mit einem iPad zusammen oder so zum Beispiel auch, dass du da quasi hier so ein bisschen, bisschen Switch oder so gespielt hättest, ja. Also in Anführungszeichen Switch oder auch mit einem Plus oder so, einem iPhone Plus oder mit einem, sag mal,
10S Max.
Genau, mit einem Max zum Beispiel, ja, dass du da das nochmal gezeigt hättest. War vielleicht, wie gesagt, damals noch nicht so sicher, ob es das Feature in die OS-Version halt schafft, ja.
Ja.
Bin mal gespannt, ob man da, wenn es wirklich an den Start geht und da noch mehr Infos kommen, ob man da vielleicht nochmal was sehen und hören wird dazu, ja.
Ja, wird sich sehen, wird sich zeigen. Es ist ja bei den ganz vielen Dingen, die jetzt auf der Keynote passiert sind, es wird ja immer noch im Nachhinein noch viel mehr rauskommen und auch nach der Woche der kompletten Abschluss oder nach dem kompletten Abschluss der WWDC-Woche wird es ja immer noch ein paar Detailinformationen geben und das ist ja schon jedes Jahr so gewesen, ganz klar. Das wird uns den ganzen Sommer noch begleiten, denke ich, diese spezielle Keynote und sie ist ja in meinen Augen herausragend gewesen. Ja, also gegenüber die letzten Jahre ist es eine sehr starke Keynote gewesen. Sehr stark. Gut, dann ging es weiter. Das Ding hat jetzt auch ein paar neue Bildschirmschoner. Das ist ja auch immer so ein Leib- und Magenthema beim Apple TV. Es gibt Leute, die kaufen sich das Ding nur wegen dem Bildschirmschoner, habe ich auch schon gehört.
Ja. Ja, wobei die sind ja technisch schon gut gemacht, da kann man nichts sagen. Aber
aber dass das jetzt ein Hauptgrund sein würde für mich, nein, nein, um Gottes Willen.
Das ist für mich so toll oder wichtig wie neue Watchfaces bei WatchOS.
Gut, da gibt es natürlich auch Leute, die da anders drüber denken, aber okay, mit Watchfaces.
Es wäre eine Sache, wenn man Third-Party-Watchfaces hätte, aber
so. Da sind wir ja auch noch nicht.
Mein Gott,
aber der Weg ist schon mal geebnet dafür.
Ja.
Aber gut, somit kommen wir auch gleich zum nächsten Betriebssystem. Würde ich sagen, wenn du nichts mehr zum
TVOS ist okay. Hast. Ja. Okay, also ich bin das, was ich sagen wollte in Bezug auf TVOS und gerade Controller-Unterstützung bin ich losgeworden, von daher passt.
Gut, WatchOS 6. Ich habe da mal so einen kleinen Titel hintergeschrieben.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Das Autonomie-Update. Ja, also so kann man es, glaube ich.
Noch nicht so 100%, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja. Naja, wir müssen jetzt ja ein bisschen Bildzeitungsüberschriften schaffen.
Ja, wobei, so. es bringt ja sehr viel jetzt mit. Da kommst du jetzt gleich ja nochmal drauf. Es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, ja, den sie da machen. Ja, ich denke mal, das ist auch so Endgame, beziehungsweise Endziel, ja, von der Watch. Von daher.
Ja. 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 Es fing an mit dem Punkt, dass wir jetzt eigenständige Apps haben. Das heißt, die nicht mehr als Companion-App auf dem iPhone laufen müssen oder umgekehrt. Also die wirklich nur exklusiv auf der Apple Watch installiert sein können. Macht auch Sinn, weil nicht jede App braucht man halt auch auf dem iPhone. Für spezielle Dinge reicht es auch vollkommen aus, dass man sie exklusiv auf der Apple Watch hat. Finde ich sehr gut, finde ich angebracht und ja, der nächste Punkt ist dann auch gleich, es gibt einen eigenen App Store. Und da gab es auch eine interessante Demo dazu, wie man halt durch den App Store scrollen kann, wie man Apps findet. Das geht entweder per Siri oder per diesen Scribble Mode, den es dort ja gibt. Das sind halt so die zwei Dinge, die sie präsentiert haben und es sah relativ übersichtlich aus auf der Demo. Ob das in der Praxis dann auch so sein wird, das ist eine andere Sache. Da bin ich ein bisschen skeptisch, auf so einem kleinen Display das alles so unterzubringen, dass es auch noch gut zu bedienen ist. Da muss man wirklich sehen, wie es in der Praxis sein wird.
Ja, vor allem, wie gut ist halt wirklich die Suchfunktion umgesetzt? Ja? Wie einfach kannst du halt in dem App Store dann auch die Sachen finden, die du suchst, falls das Angebot dann auch da ist? Also, dass die App dann auch vorhanden ist im Store. Aber das ist auch so ein Ding, ja, was mich nach wie vor auch auf iPad oder auf dem iPhone ein bisschen stört, ist, dass es teilweise Ja, oder dass das Entdecken gerade von neuen Sachen ein bisschen schwierig ist. Und das stelle ich mir auf der Uhr nicht gerade einfacher vor. Ja, muss man mal abwarten. Ja.
Die Uhr ist halt wirklich stark limitiert aufgrund des kleinen Displays. Und da sehe ich so ein bisschen in der Praxis den Schwachpunkt, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber na gut. System-Updates können dann natürlich, was heißt natürlich, das ist die logische Konsequenz daraus, auch ohne iPhone durchgeführt werden. Ja, macht dann auch Sinn.
Das sind vor allem, wenn du jetzt mal überlegst, die können eventuell, wenn du auch gerade am Schlafen bist oder so und die pushen ein Update raus, am nächsten Morgen ist es vielleicht schon fertig auf der Uhr drauf oder installationsbereit, je nachdem, ist natürlich auch schon so eine Sache, ja. Also ohne iPhone, ja. Also das muss dann alle du könntest im Prinzip alle Geräte, die du nicht brauchst, dann auch vom Netz nehmen, ja, wenn es sein muss. Also, ja.
Ja, und wenn man das jetzt sich so anschaut, diese ganze Geschichte, dieser Schritt zur unabhängigen Apple Watch, dann macht auch eine LTE-Version immer mehr Sinn. Also jetzt geht langsam der Schritt dorthin. Mhm. Wenn ich mir jetzt ein aktuelles Modell zulegen würde, dann wäre ich wirklich jetzt stark am Überlegen, ob das nicht eine LTE-Version wird. Vorher war das halt für mich uninteressant, aber durch diese ganzen neuen Features, die jetzt angekündigt worden sind, ist LTE eine interessante Option geworden, sagen wir es mal so.
Ja, war es vorher im Prinzip auch schon, gerade wenn du überlegst, wenn du viel Sport machst oder generell auch mal ohne Telefon aus dem Haus gehen willst, hätte das auf jeden Fall schon Sinn gemacht. Aber dadurch, dass die Uhr immer autonomer wird, klar, dann wäre das auf jeden Fall, denke ich mal, noch eine Überlegung mehr wert.
Ja. Ja, dann kommen wir zu den Kleinigkeiten.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen in dem Zusammenhang, je unabhängiger die Uhr vom iPhone wird, umso mehr oder umso größer wird ja auch das Potenzial an Käufern, die du einfach hast. Weil im Moment spielt die Uhr ja nicht mit Android zusammen und müsste es in Zukunft im Prinzip auch nicht, wenn du die autonom benutzen kannst. Dann wäre es egal, welche Telefonplattform du nutzt. Ja.
Ja.
Beziehungsweise du hast ja im Prinzip nur iOS oder Android. Da wäre es egal, ob du halt ein Android-Gerät hast oder ein iPhone. Und könntest trotzdem zur Uhr greifen. Also wenn das bis jetzt halt so ein Hinderungsgrund für dich war. Und das erschließt dir natürlich dann auch nochmal Wachstumspotenzial einfach.
Ja, oder wie ich schon mal in einer letzten Sendung gesagt habe, dass man das Gerät auch für eine Käuferschicht etablieren könnte, die vorher noch gar keinen Kontakt mit Smartwatches hatte und auch nicht mit iPhones und mit Smartphones hatte. Einfach Senioren, die kein Smartphone haben wollen, aber wenn das Ding jetzt wirklich komplett unabhängig funktioniert, kann man dementsprechend das Ganze auch als Gesundheitsmonitoring-System für diese spezielle Zielgruppe verwenden. Ja. Man könnte sich dadurch eine komplett neue Käuferschicht erschließen.
Mhm.
Ja, finde ich ganz gut.
Ja.
Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wo ich mich auch gefragt habe, mein Gott, Leute, das hätte man aber auch schon in früheren Versionen einbauen können. Sprachmemo-App, die wird dann über die iCloud gesynkt, also die Memos liegen dann auch in der iCloud. Das hätte man schon länger umsetzen können, genauso wie den Taschenrechner. Das hätte man auch schon umsetzen können. Und der hat jetzt auch einen eingebauten Trinkgeldrechner. Ja, sehr schön. Sind so zwei Dinge, die schon längst überflüssig sind, finde ich.
Also Taschenrechner-App macht durchaus Sinn, meiner Meinung nach.
Ja.
Gerade hast du ihn immer dabei. Du kannst dich bestimmt noch an die Taschenrechner-Uhren erinnern.
Casio.
Mhm. Genau, ja, das war ja damals hier auch so ein Ding der Begierde. Ja.
Oh, ja.
Von daher warum war es vorher nicht da? Ja.
Ja, ja. Aber gut, sie müssen sich halt noch ein paar Features für die Zukunft aufheben. Das ist vielleicht auch berechnet.
Ja, obwohl, man lacht, aber das, keine Ahnung, ob da irgendein Ingenieur wirklich so weit denkt, ja, oder Softwareentwickler. Ja. Nee, ja, mach das, das Feature heben wir uns für iOS 13 auf.
WatchOS 13 in
oder da, ja, 6, genau, 6 ja, ja. in dem Alle, Fall. Genau, ja, ja.
Ja, und dann gibt es Audio-Live-Streaming. Das ist natürlich eine Sache, die auch wiederum interessant ist, gerade im Bereich auch LTE finde ich das sehr interessant und auch gerade auch in dem Bereich Streaming-Dienste. Sie hatten da Pandora als Beispiel angepriesen. Ja, macht auch Sinn, dass das jetzt funktioniert. Oder notfalls auch ein Radio-Streaming-Dienst, TuneIn oder sowas in der Richtung. Da denke ich, macht das Sinn. Ja, notfalls auch Spotify. Ja, dann gab es neue Watchfaces, da habe ich dann allerdings nicht so gut aufgepasst, hat mich jetzt nicht so interessiert. Ja, dann ging es in Richtung Noise App. Das ist im Endeffekt das Messen der Umgebungsgeräusche, wird dann in Dezibel logischerweise gemessen und ergibt dann halt Warnungen, wenn die Umgebungsgeräusche zu laut sind. Ja, wenn es halt die Gesundheit beeinträchtigen könnte auf Dauer etc. Also es ist so ein kleiner Observer, der da läuft und der dann halt die Umgebungsgeräusche misst.
Da bin ich mal gespannt, wann der Erste überrascht zur Uhr guckt, ja, wenn die Alarm schlägt, wenn er am Rasenmähen ist.
Ja, ja.
Weil das unterschätzen auch viele, ja. Generell überhaupt alle Benzin- oder motorbetriebenen Gartenarbeitsgeräte, die halt mit einem Verbrenner arbeiten. Das unterschätzen sehr viele einfach die Lautstärke, die da ist, ja. Man muss da wirklich mal drauf achten, wenn jemand professionell mit so einer Arbeit beschäftigt ist. In der Regel, einmal müssen sie es, klar, arbeitsschutzrechtliche Dinge, aber nicht ohne Grund, die laufen mit Gehörschutz rum, ja.
Du wirst lachen, das mache ich auch.
Nee, ist ja auch richtig so.
Ich mache das auch, weil man nimmt es auch gar nicht mehr persönlich so wahr, dass das jetzt ein extrem störendes Geräusch ist, weil man gewöhnt sich dann ja auch dran mit der Zeit.
Genau.
Wenn man jetzt eine Zeit lang mit dem Geräusch konfrontiert ist, merkt man das gar nicht mehr so stark. Und deswegen, wenn man gut eine Stunde auf so einem Aufsitzrasenmäher sitzt und man hat es in der direkten Umgebung oder den Motor im Endeffekt hinter sich in dem Fall, dann ist das auf Dauer nicht gesund. Ist so.
Ja, ja klar, du hast ja eine konstante Belästigung. Ich weiß jetzt nicht, wie laut deiner ist, aber der hat ja auch eine gewisse Lautstärke. Das darf man nicht unterschätzen, ja.
Der hat zwar eine relativ gut gedämmte Motorhaube, aber trotzdem, die kann ja so stark oder die darf ja auch so stark gar nicht gedämmt sein, weil die Wärmeentfaltung von dem Motor, die muss ja natürlich auch abgeführt werden. Und von daher musste man da auch wohl einen Mittelweg gehen zwischen Dämmung und zwischen Wärmeabfuhr. Also da muss auch Luft dran an das Ding, ganz klar. Naja,
gut. So viel dazu.
Noise App. Noise App ist schick und man darf das nicht unterschätzen. Finde ich eine gute Sache. Ja, und dann gibt es noch das Signal zur vollen Stunde. Hurra, das kann man auch noch aktivieren. Kann für manche Leute ganz interessant sein. Ja. Das waren so meine Dinge, die ich zu WatchOS notiert habe. Ich weiß nicht, ob es da noch erwähnenswerte Dinge gab.
Also von meiner Seite aus jetzt nicht, nee.
Das ging ja schneller, als ich dachte. Ja, dann geht's zum großen Brocken iOS 13. Ich glaube, da fangen wir heute nochmal mit an, ne? Bevor wir unsere Pause einlegen, oder?
Ja, mal gucken, ja, wenn wir da mal auch so gucken. Schnell durchkommen.
Das weiß ich nicht. Mal gucken, was du noch so einwirfst.
Ja.
Da gibt's ja auch so viele Feinheiten, die mittlerweile wieder aufgetaucht sind. Das ist, denke ich, auch immer noch sehr... Da wird sich immer noch eins nach dem anderen noch herauskristallisieren, wie so oft. Gut, es ging los. Systemweiter Dark Mode. Jawohl. War ja mehr oder weniger schon gesetzt. Hat sich dann bewahrheitet. Kann man entweder in den Systemeinstellungen aktivieren oder auch über das Kontrollzentrum. Die Möglichkeit ist auch gegeben, das Ganze sonnenuntergangstechnisch zu aktivieren oder zu einer bestimmten Zeit. Das kann man auch machen, also so ähnlich wie bei Nightshift. Mhm. Das kann man dementsprechend auch beim Dark Mode machen. Ja, sah auch sehr gut aus. Sie haben da einige Apps gezeigt. Der Kalender sah sehr gut aus im Dark Mode. Die Music App, die hat man ja auch schon auf den Screenshots gesehen, die vorher geleakt worden sind. Also Dark Mode kann gut aussehen. Was mir persönlich gefallen hat, dass sie den Homescreen mehr oder weniger unangetastet gelassen haben im Dark Mode. Sie haben jetzt halt nicht versucht, noch die Icons irgendwie umzusetzen in Dunkel. Sie haben halt nur unten das Dock etwas dunkler gemacht, aber im Prinzip haben sie die Homescreen-Anmutung so gelassen, auch im Dark Mode. Also haben da jetzt nicht groß rumgedoktert. Hat mir sehr gut gefallen. Zumindest das, was man sehen konnte. Ja, und dann gab es nochmal ein kleines Video auch zum Dark Mode. Hat mich auch gewundert, dass sie sich nochmal bemüht haben, da nochmal so ein kleines Video einzuspielen. Scheint wohl bei einigen Nutzern extrem wichtig zu sein oder ein extrem wichtiges Feature zu sein, dass sie das auch nochmal so stark hervorgehoben haben mit einer Videounterstützung sozusagen. Ja, naja. Gut, und dann kam der nächste Punkt. Performance, das haben sie nochmal ganz stark hervorgehoben, dass sich das ganze System nochmal schneller anlässt als iOS 12, obwohl sie ja bei iOS 12 schon viel in Richtung Performance getan haben. 30% schnellere Face-ID-Anmeldung, das ist eine Hausnummer, 30%, ja, das ist schon eine Menge.
Und das ist ja das kommt einem jetzt ja im Prinzip schon nicht langsam vor.
Ja. Richtig. Ne? Ich bin gespannt, ob es dann auch wirklich denn nochmal auch spürbar ist. Also nicht nur diese 30% als die Zahl, die man da sieht, sondern dass man auch wirklich im Alltag merkt, wow, das bringt was. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf die ganze Geschichte. Ja, dann sollen die Apps zweimal schneller starten. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist ja schon bei einem performanten Telefon, was wir ja beide durchaus haben, schon ordentlich schnell genug und man ist zufrieden. Und wenn das dann nochmal schneller geht, bin ich auch sehr gespannt. Jo, kleinere Apps, kleinere App-Pakete und somit auch kleinere Updates. Da ist auch einiges passiert. Da haben sie ein neues Kompressionsverfahren eingebaut. Macht natürlich dann auch Sinn. Es gibt ja dann so Stoßzeiten, da kommen dann gerade bei neuen System-Releases wahnsinnig viele Updates raus. Und wenn man dann da Zeit sparen kann, indem die Pakete kleiner sind, sehr schön. Ja, und das waren so die Neuigkeiten zum Thema Performance und auch, denke ich, die wichtigsten Dinge im Performance-Bereich, die, denke ich, auch so der Nutzer in erster Linie merkt. Face-ID-Anmeldung ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das passiert ja sehr oft letztendlich. Ja, dann gab es noch, dass die Erinnerungen-App überarbeitet worden ist. Da gibt es jetzt ein paar neue Möglichkeiten, Smartlist, Bilder einfügen, Checkboxen, Checklisten. Mhm. Da hat sich einiges getan und da hat Apple ja auch einen Aufholbedarf.
Genau, ich wollte es gerade sagen, ja.
Das sah alles sehr gut aus und ich glaube, da haben sich so einige Third-Party-Anbieter am Montag gesagt, oh, hoffen wir mal, dass nicht so viele abspringen bei unseren To-Do-Apps letztendlich.
Also ja, okay, dass jetzt eher weniger. Wer natürlich jetzt noch sich für keine Third-Party-Lösung entschieden hat, okay. Ja, aber wer in der Vergangenheit da schon irgendwie sich für einen Service entschieden hat, der wird wahrscheinlich nicht zwangsläufig einfach wieder wechseln.
Ja, es kommt darauf an, wie gut wirklich die Apple-Geschichte ist. Bei Apple hat man natürlich den Vorteil, man hat es im System drin. Je nach App muss man keine zusätzlichen monatlichen App-Kosten bezahlen. Es gibt ja auch einige Abo-Systeme in dem Bereich. Es kann schon vielleicht den einen oder anderen geben, der zumindest vergleicht und überlegt, ob sich das Umsteigen nicht lohnt. Ja? Muss man sehen.
Muss man mal abwarten, ja, nur es kommt halt auf den Feature-Umfang an. Und ja. Wie gut ist es umgesetzt? Ja, das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen. Aber ich denke nicht, dass das Ding irgendwie in Things oder so ersetzen kann.
Ja, muss man wirklich
sehen. Von daher, klar, wenn das natürlich für jemanden schon Overkill ist, ja, okay, ja. Nur, muss man mal gucken, wie es ist. Ansonsten hast du, wie du schon erwähnt hast, natürlich den Riesenvorteil, du hast auf all deinen Apple-Geräten und mit der iCloud den Sync natürlich dann auch. Ist ein Argument, ja.
Ja, also bist quasi mit Bordmitteln unterwegs und das alles quasi sauber über die iCloud gesynkt letztendlich. Ja. Ja, unterdessen wurde natürlich auch die Foto-App aktualisiert. Ja, da gab es dann auch eine schöne Demo zu, dass man jetzt zum Beispiel nach kompletten Ereignissen suchen kann. Das heißt, ich sag mal Ereignis Geburtstag und er zeigt mir alle Bilder der letzten Jahre meiner Geburtstage an, die ich dann und dann gemacht habe. Wird dann schön zusammengefasst, schön aufbereitet. Das wird dann auch noch mit den, wenn sich dann halt auch Videos auf dem Gerät dazu befinden, auch noch in dieser Timeline mit Videos ergänzt, die zu dem Zeitpunkt gedreht worden sind. Ja, schönes Feature, fand ich jetzt nicht so auf gegen die Darstellungsmöglichkeit oder die Darstellungsart, die war sehr interessant, ja, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Was mich dann allerdings mehr begeistert hat, war die Möglichkeit, dass man auch direkt Videos mit Filtern versehen kann oder bearbeiten kann auf dem Gerät, dass man die in Anführungsstrichen falsch aufgenommenen Videos auch drehen kann und in die richtige Ansicht versetzen kann. Also eine vernünftige, rudimentäre Videobearbeitung und auch speziell diese Filtergeschichte ist schon beeindruckend.
Ja, aber gibt es heute noch eine falsche Art, wie du Video aufnehmen kannst?
Vielleicht stellt sich dann für dich persönlich die falsche Aufnahmegeschichte erst im Nachhinein heraus. Und du hast dann halt die Möglichkeit, das schnell zu ändern.
Ne? Weil mittlerweile hochkant aufzunehmen ja. Ist doch im Prinzip eigentlich, ja klar, für einen Videoaffinen ist es eine Sünde, ja. Aber ansonsten, gerade in Zeiten von Instagram,
Boomerang, Instagram, Snapchat,
Facebook, ja. Facebook, ja. Es ist mittlerweile, gibt es nicht sogar irgendeinen Hersteller, der einen Hochkantfernseher jetzt vorgestellt hat?
Ich glaube, das war Samsung oder LG, eins von den beiden, ja. Ganz genau weiß ich es nicht.
Ja, von daher, ja. Ich denke, man muss sich von dem Gedanken richtig und falsch, gerade bei Privat- oder Home-Video muss man sich verabschieden.
Ja, das mag sein.
Wenn du Glück hast, ist es noch quadratisch.
ja, aber wie gesagt, die Möglichkeit hat man jetzt, das kann man halt relativ schnell und einfach bearbeiten und schön, ja. Dann hat sich die Lautstärke-Geschichte geändert, das heißt, dass die Darstellung der Lautstärkenregelung, die visuelle Darstellung hat sich geändert, die ist jetzt quasi in die Seite reingekommen, also an den Seitenrand, da wo sich auch der Volume Rocker befindet oder wie man das Ding auch nennen mag. Genauso wie die Helligkeitsgeschichte, der hat sich dezent an die Seite geschoben, ist jetzt nicht mehr so präsent mitten im Bildschirm. Ja, das sind Feinheiten, mich hat es jetzt nicht in der Mitte gestört, hat man sich ja mehr oder weniger schon dran gewöhnt, weil es da schon immer war. Hätte man jetzt nicht unbedingt wegnehmen müssen, nach meiner Meinung. Das sind Kleinigkeiten. Wo wir gerade bei Audio sind, Audio-Sharing ist dazugekommen. Das heißt, man hat eine Quelle und man kann auf zwei AirPods gleichzeitig streamen. So wie ich das rausgesehen habe, kann man das wahrscheinlich auch nur mit AirPods machen oder den Beats-Geschichten, dass das wahrscheinlich nur mit den hauseigenen Produkten funktionieren wird. Das vermute ich jetzt mal. Ja, mag praktisch sein, wenn man jetzt zu zweit joggen geht, denke ich, kann das interessant sein, dass man nur eine Quelle hat. Man muss natürlich auch gucken, wie es mit der Akkugeschichte aussieht, ob das jetzt so viel mehr Aufwand ist für das iPhone, das rauszustreamen. Ich vermute mal nicht, da es ja im Endeffekt nur eine andere Art des Übertragungsprotokolls ist und wird vielleicht ein bisschen mehr CPU-Leistung, ein bisschen mehr Rechenleistung in Anspruch nehmen, aber das wird nach meiner Meinung peripher sein. Ja. Und dann kommen wir zum Thema Datenschutz. Das hat Apple wieder ganz nach oben gehangen, zu Recht. Dass es jetzt mehrere Möglichkeiten gibt, den Standort freizugeben. Man hat jetzt die Möglichkeit, eine einmalige Standortfreigabe zu aktivieren. Das kann man auch zeitlich limitieren und einstellen. Da gibt es jetzt mehrere feinere Einstellungsmöglichkeiten. Das ist so der erste Punkt. Dann ist das Erschleichen von Standortdaten jetzt nicht mehr so einfach möglich oder das kann man dementsprechend stoppen. Also sprich über die WLAN- und Bluetooth-Geschichte konnte man ja früher oder kann man ja immer noch die Standortdaten auslesen und das kann man jetzt auch unterbinden. Auch ein sehr schöner Punkt.
Und da möchte ich dich kurz unterbrechen.
Ja.
Wolltest du Find My iPhone, iPad, Device-Dings da nochmal ansprechen?
Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, okay. Aber dann hau mal rein.
Genau, weil die haben eine neue Find My App vorgestellt und da sind jetzt auch schon ein paar Berichte über die Technik, die dahinter steckt, aufgetaucht.
Okay.
Weil das ist nämlich eine Lösung, ja, du kannst mittlerweile dein iPhone zum Beispiel auch finden, wenn es, oder wie haben sie gesagt, crowdsourced irgendwie Location oder Device Finding. Selbst wenn dein Gerät aus ist, können die oder nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, gibt es eine Möglichkeit, dass du das Gerät jetzt eventuell wieder finden kannst. Und zwar über Geräte von anderen iOS-Nutzern. Also dieses, wir hatten ja, glaube ich, mal über Tile gesprochen.
Ja, die hatten das ja auch schon über diese Teil-Community
genau. Im Angebot. Genau, und das kann, wie gesagt, und das haben die mittlerweile in einem Secure Way, wie Apple so schön sagt, Protected Protocol und was weiß ich alles, haben sie das jetzt in iOS integriert, in diese Find My iPhone App. Wie gesagt, sehr interessant, was die Technik betrifft. Ich habe es jetzt im Einzelnen noch nicht so mir jetzt erarbeiten können oder bin noch nicht durch das Paper durchgestiegen. Ich muss mal, erinnere mich nachher noch mal dran, dass ich einen Link in die Shownotes reinwerfe. Unter anderem 9to5Mac hatte da berichtet, plus andere Blogs noch. Ich glaube, bei Wired war der erste Artikel zu dem Thema erschienen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gerade auch in Bezug darauf, wie gesagt, wenn dein Gerät oder dass halt andere iOS-Nutzer quasi da als Tracking-Device noch benutzt werden können. Die arbeiten da mit Secure-Einmal-Keys und lauter so ein Kram. Also das ist wirklich sehr interessante Technik. Und wir hatten ja, oder es gab da ja schon Gerüchte, ja, dass Apple halt an so einer eigenen Technik arbeitet, gerade in Bezug auf diese Bluetooth-Beacon-Tracking. Ja, Device-Dinger und die haben das anscheinend jetzt, oder die lösen es, oder das, was Apple entwickelt hat, ist halt nicht so eine Geschichte, dass du da ein Ding hast und das hängst du an irgendwas dran, sondern die Technik, die halt umgesetzt haben, ist dann einfach, dass du, wenn du ein Apple-Device hast, wo der Service aktiviert ist, ja, dass das quasi im Gerät mit drinne ist und dass du dann iOS-Geräte von anderen Benutzern oder von anderen Besitzern dann im Hintergrund dann da in diesem Netzwerk dann einfach mitarbeiten. Und das ist eine sehr interessante Technik. Und da hatte ich heute auch mal kurz getwittert gehabt unterwegs. Diese Technik dürfte, denke ich mal, Begehrlichkeiten wecken. Gerade wenn sie wirklich so funktionieren sollte, dass auch der Standort noch gefunden oder identifiziert werden kann, wenn das Gerät im Prinzip nicht im Netz ist. Das ist eine Sache, wo unsere
Bundesnachrichtendienst.
Ja, oder überhaupt die Polizei oder so definitiv Interesse dran hätte, nachdem es ja momentan Ideen gibt, gerade so Informationen, die über Alexa, Siri oder wen auch immer halt reinkommen, dass man da gerne Zugriff drauf hätte. Ist das natürlich eine Sache, denke ich mal, die da auch Begehrlichkeiten weckt. Ja.
Ja.
Von daher, ja, hat das alles seine Vor- und Nachteile. Wobei, ich denke mal, bei Apple sind wir da nach wie vor noch in guten Händen. Ich hoffe es zumindest.
Zumindest macht das bisher so den Eindruck, dass es so ist. Ja. Ein gewisses Restrisiko bleibt ja immer.
Ja.
Gut. Ja. Aber da war ich irgendwie, da habe ich nicht aufgepasst bei der Keynote, ist mir komplett durchgegangen.
Also Hintergründe zur Technik oder so, wie gesagt, das kam nach der Keynote erst. Ich habe es heute auch erst gelesen, bewusst gelesen. Ich glaube, die Nachricht war jetzt von gestern oder so, aber ich habe es heute bewusst gelesen. Und jetzt, wo wir gerade über Location Data oder Freigabe gesprochen haben, spielt das da natürlich auch mit rein. Weil du hast ja da auch Location Data, was über Geräte von anderen eventuell geroutet oder weitergegeben wird, zu dir dann im Endeffekt wieder. Ja. Und das, wie gesagt, anonymisiert, ja, und verschlüsselt, soll das Ganze ja im Prinzip im Hintergrund funktionieren. Und ist für denjenigen, dessen Device in der Nähe ist, aber mit dir in der Regel nichts zu tun hat, trotzdem noch, wie gesagt, durchzuführen, beziehungsweise nicht für den, der dann quasi mit aushilft, nicht erkennbar, beziehungsweise nachvollziehbar, wer ja und mit welchen Standortdaten dann quasi oder welche Informationen da weitergegeben werden. Sehr interessant. Ja, Link werfe ich mal in die Shownotes rein, kann man sich dann in Ruhe mal durchlesen, ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr interessantes Stück Technik, was im Hintergrund läuft, was du als Anwender dann im Prinzip nicht mitkriegst, wo sich Apple allerdings dann auch anscheinend wieder sehr viele Gedanken gemacht hat.
Ja, dass man merkt, dass sich Apple im Bezug nehmend auf das Thema Datenschutz sehr viel Gedanken derzeit macht. Ja. Und das merkt man auch am nächsten Punkt. Den Login-Service, Sign in with Apple.
Ja.
Ja, das klassische Beispiel, was Sie angeführt haben, waren ja diese Login-Buttons von Facebook und Google, dass man sich dementsprechend mit seinem Account dort einloggen kann und somit nicht auf die vorhandenen Daten zurückgreift, die halt bei Facebook hinterlegt sind, nutzen ja viele Leute. Ich würde es nicht empfehlen, das zu benutzen, speziell nicht das von Facebook.
Ja, okay, aber du kommst um Facebook ja nur nicht mal drum rum, selbst wenn du Facebook nicht nutzt. Ja,
aber gerade die Funktion, du hast ja auch zu 99% der Fälle immer noch die Möglichkeit, einen eigenen Account dort anzulegen, also auf der ganz klassischen Art und Weise. Kann man das ja dementsprechend auch noch tun bei den meisten Anbietern und diese Option würde ich auch jedem empfehlen, das so zu tun.
Ja, wobei, du musst ja auch mal gucken, auch gerade dieses Sign-in with Facebook, Sign-in with Google, Sign-in with Amazon, ja, oder so.
Oder das hat Twitter gibt es ja auch mittlerweile.
Ja, genau, Twitter Sign-on. Das sind natürlich Funktionen, die auch gerne genutzt werden, weil du brauchst dann nur noch einmal klicken, bestätigen und das war's.
Es ist bequem.
Du musst halt nicht nochmal ein Konto anlegen.
Ja.
Nicht nochmal irgendwo ein Passwort vorhalten oder so, sondern du hast ja im Prinzip deine Daten zum Beispiel mit deinem Google-Konto irgendwo, also bei Google ja schon liegen und identifizierst dich bei diesem Service, wo du dich anmelden wirst, mit deinem Google-Konto. Ist natürlich ist schon einfach und ich will auch nicht bestreiten, dass ich das bei dem einen oder anderen Dienst schon gemacht habe. Ja,
habe ich auch schon mal gemacht, keine Frage. Ich sag mal immer, Datenschutz, Verschlüsselung, Sicherheit, das ist halt nicht bequem. Das sind halt die Optionen, die derzeit leider nicht bequem sind. Und wir hoffen, dass der Dienst von Apple, diesen Sign-in with Apple, auf jeden Fall sicherer ist. Bequem scheint er auf jeden Fall zu sein.
Ja, ich gehe mal auch davon aus, dass er sicherer ist, auch gerade was die Datenfreigabe an denjenigen oder an die Seite betrifft, mit der du dich mit den Apple-Daten halt einloggst.
Ja.
Die Problematik ist einfach nur die Art und Weise, wie Apple versucht, den Dienst halt durchzudrücken.
Das ist die andere Sache, aber reden wir vielleicht erstmal, wie das funktionieren soll. Das heißt, man kann dann auf die Seite einen Button implementieren und über diesen Button kann man sich halt dort bei dem Dienst anmelden. Und bevor das Ganze passiert, hat man halt die Möglichkeit, das selektiv durchzugehen, was man überhaupt preisgeben möchte. Also man kann auswählen, welche seiner persönlichen Daten überhaupt zu dem Dienst weitergegeben werden. Des Weiteren, wenn dieser Dienst eine E-Mail-Adresse voraussetzt für die Anmeldung und man möchte nicht seine reguläre E-Mail-Adresse dort preisgeben, dann generiert Apple eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, also eine zufällig generierte.
Das ist eine wirklich sehr schöne Funktion,
Genau. in der Vergangenheit, oder es gibt ja immer noch Dienste, da kann man das auch anlegen, so Trash-E-Mail-Adressen, aber das ist halt wieder Umweg und es ist nicht direkt implementiert. Und hier ist es direkt in diesem Anmeldeprozess implementiert worden.
Naja, wobei halt diese Dienste, die es bis jetzt gab, da gibt es ja auch Dienste, die dann, gerade wenn du halt die E-Mail-Adresse oder wenn der Dienst eine Bestätigung der E-Mail oder des E-Mail-Kontos haben will, die dann auch da automatisch die Bestätigung machen. Also das ist, es gibt ja schon wirklich sehr gute, ja, ich habe ja in der Vergangenheit auch schon den einen oder anderen benutzt, gerade für so Wegwerfgeschichten, einen Dienst, den du vielleicht einfach nur mal ausprobieren willst, ja, mit so, wie gesagt, wo dann der Autoresponder dann autorespondet wird. das ist ja sehr angenehm, ja.
Ja. Ja, und das wird jetzt hier automatisch in diesen Anmeldeprozess angelegt, und sobald man sich bei diesem Dienst wieder abmeldet oder sobald man Dienst verlässt, wird auch das Ganze wieder gelöscht und rückgängig gemacht. Ja, Wegwerf-E-Mail-Adressen, ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, ja, den die anderen Facebook und Google so nicht anbieten in diesem Umfang, und auch diese ganze Sicherheitsgeschichte bieten sie natürlich gar nicht an, ganz
ja,
klar.
Aber da muss man auch wissen, warum. Ja. Es ist natürlich auch nicht unbedingt in ihrem Interesse. Ja,
weil sie nein, die Daten wollen halt ja die Daten, Datentracking ja, im klassischen
wobei
Sinne.
Ich würde ja. da auch sagen, ich halte es da wie andere auch. Ich würde Google wahrscheinlich noch, oder ich traue Google mehr als Facebook. Und das sagt ja auch schon was aus.
Ja, das eine ist die Pest und das eine ist die Cholera. Ja.
Ganz so ja. würde ich es jetzt nicht bezeichnen, ja. Ja, in Bezug auf Google, aber Facebook ja.
Ja, gut.
Und ich nutze Facebook-Dienste, und das ist ja gerade das, was so weh tut. Ja, Instagram, ja, als der Dienst überhaupt, ja, der in Facebook-Hand ist.
Ja, so ist es.
Und das macht echt Bauchschmerzen, aber ja, um manches kommst du halt nicht rum. Ja. Einen Tod musst du sterben, wie es so schön heißt.
Ja. So ist es. Ja. Und ja, und bei dem ganzen Dienst kann man sich natürlich über Face ID oder Touch ID anmelden. Das ist so der Hauptanmeldeprozess letztendlich. Hm. Ja, das war so einer meiner Software-Highlights, die ich da so auf der WWDC-Keynote gesehen habe. Fand ich, das war so mein persönliches, einer meiner vielen Highlights. Ja.
Der Login-Service, meinst du
jetzt? Ja, das fand ich jetzt sehr überraschend und auch sehr interessant.
Ja, vor allem, es wird jetzt demnächst für jeden, der im App Store vertreten ist und ein Login anbietet oder er muss, ja, dass er das mit in seine App integriert. Was ist, denke ich mal, Apple in den nächsten Monaten nicht leichter macht, was die eine oder andere Klage betrifft in Bezug auf den App Store. Muss man mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja, weil wenn die App so ein Sign-On anbietet und da vier Dienste sind und oben steht Apple, nehme ich Apple.
Das ist richtig. Also als Apple-Nutzer würde ich das natürlich auch tun, ganz klar, weil du hast alles dort hinterlegt. Es scheint sicher zu sein, was man bisher gesehen hat.
Da gehen wir mal von aus. Ja.
Ja, klar.
Und klar, würde ich auch das machen. Wird, denke ich mal, dem einen oder anderen auch wieder Bauchschmerzen bereiten, ja, beziehungsweise Kopfzerbrechen, weil, wie gesagt, die Daten, die Google mit seinem Sign-On sammelt oder die Facebook sammelt oder die Facebook oder Google auch sammeln, wenn andere Dienste diesen Login nutzen, die gehen da natürlich verloren, ja. Und das ist ja auch das, was generell einige Entwickler ja auch am App Store so bemängeln, sei es jetzt iOS oder Mac App Store, dass so die Verbindung zum Kunden wegbricht, beziehungsweise sie halt vieles nicht erfahren, was halt Apple nicht weitergibt, ja, oder wo sie sagen, das muss der Entwickler nicht wissen, ja. Und das macht es natürlich bei so einem Sign-In-Service, wo du auswählen kannst, welche Informationen du weitergeben möchtest, dem Nutzer oder kommt dem Nutzer sehr gelegen. Aber es geht der Seite natürlich Informationen verloren, die sie vielleicht benötigen, um den Dienst auch je nachdem zur Verfügung stellen zu können. Muss man mal abwarten. Und wie gesagt, Apple hat momentan so die ein oder andere Klage an der Backe. Entschuldigung, an der Backe. Und da kommt sowas nicht unbedingt wie gerufen zumindest ja. nicht aus Seite der oder der Klägerseite, zumindest ja. mal der Anwälte. Ja. Mhm. Das ist natürlich so Wasser auf die Mühlen. Ja.
So ist es, genau. Gut, dann würde ich sagen, nächster Punkt, das sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die aber auch, denke ich, interessant und wichtig sind. QuickPass, das ist der Name bei Apple für die Wischtastatur, Swipe Key oder wie das
Swipe Keyboard, ja.
Swipe Keyboard, wie es bei Android heißt. Das gibt es jetzt auch nativ im System. Ja, wurde auch langsam Zeit, dass das nativ implementiert worden ist. Ja.
Ist eine Funktion, die habe ich noch nie so überzeugend genutzt oder die konnte mich noch nie überzeugen.
Ja, aber es ist letztendlich bei Android schon jahrelang im System drin und es wurde einfach Zeit, dass das jetzt auch mal bei Apple
einzugehen. Gab es da nicht auch Third-Party-Tastaturen?
Da gab es natürlich auch Third-Party-Tastaturen, ja. Aber wie es dann immer so ist.
Wieder sowas gescherlockt, ja.
Da muss man ja auch aufpassen, wen man da seine, also was man für Third-Party-Tastaturen installiert und wo die Daten hinwandern. Und dann doch lieber natives Apple-Produkt. Ja, und ein Feature, was denke ich für ganz viele sehr wichtig ist, die Dual-SIM-Unterstützung für iMessage. Das war ja bisher nicht gegeben, dass man halt auch die iMessages so handeln kann, dass sie auch der jeweiligen SIM-Karte zugeordnet werden können. Und das ist jetzt endlich möglich. Ja. Wie das letztendlich in der Praxis aussieht, das ist fraglich.
Das hab ich mich gerade gefragt, ja.
Ja. Das, ja. Ob man denn oben irgendwie so eine Art Reiter hat, wo man umklickt, dass man zwei verschiedene iMessages hat. Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, aber die Frage hat sich mir auch noch nicht gestellt. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon über Dual-SIM-Support und so gesprochen, aber iMessage ist mir in dem Zusammenhang nicht bewusst gewesen. Ja.
Nee, das gab es ja auch damals nicht. Oder
gibt's nee, aber jetzt ja noch das, nicht. Das ist eventuell eine Sache ist, die eine Lösung bedarf. Ja, das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber klar, du hast zwei Telefonnummern, im Prinzip ja dann auch zwei verschiedene Empfangsmöglichkeiten für deine iMessage. Da wäre mal was auch interessant zu wissen wäre, ist, ob WhatsApp an irgendeinem Dual-SIM-Support dann arbeitet. Weil das wäre ja auch nochmal so ein Ding.
Das wäre ein wichtiges Ding, ja.
Auf jeden Fall nochmal eine Idee für WhatsApp, ja.
Also für einige Kunden auf jeden Fall sehr wichtig, klar. Ja. Und dann gibt es jetzt noch AirPlay 2 HomeKit Support, dass halt auch die AirPlay 2-fähigen Lautsprecher in der HomeKit-App auftauchen. Ja, das macht auch Sinn und dementsprechend gibt es als auch Handoff für den HomePod. Ja, im Endeffekt, wenn man nach Hause kommt und über die AirPods hört, kann man jetzt nahtlos den Sound oder auch die Telefongespräche angeblich nahtlos ohne Probleme dann an den HomePod übergeben. Wie das natürlich in der Praxis aussehen wird, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Bin ich noch skeptisch, ob das wirklich so gut funktioniert, so seamless funktioniert, wie sie es da angepriesen haben. Ist ja immer so eine Sache. Und das nächste Thema ist HomeKit Secure Video.
Okay. Das ist an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, derzeit gibt es drei Anbieter. Den dritten habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber der ist mir gerade durch den Kopf geschossen. Netatmo, Logitech und Eufy. Eufy ist, glaube ich, eine Schwesterfirma von Tochterfirma von Anker. Und wahrscheinlich habe ich das deswegen nicht aufgeschrieben. Das war wohl der Grund. Das ist Unterbewusstsein. Letztendlich Secure Video ist das, dass man die aufgezeichneten Videoschnipsel etc. direkt in die iCloud speichert und somit nichts mehr in irgendwelche Third-Party-Clouds speichern muss, soll. Und das Ganze wird logischerweise verschlüsselt dort abgelegt.
Ich hoffe, dass die Verschlüsselung schon vorher stattfindet, oder? Weil gerade mit diesen Wi-Fi-Cams und die Probleme, die man da in der Vergangenheit mal hatte.
Ich gehe natürlich davon aus, dass die Verschlüsselung schon vorher stattfindet und dass es auch verschlüsselt transportiert wird. Und dass es dann auch dort auf dem Transportweg schon verschlüsselt wird.
Also mir entfällt jetzt die letzte Hiobs-Nachricht, die man gelesen hatte, mit auch einem Anbieter von Wi-Fi-Cams, die von außen zugänglich waren. Ich hoffe, dass ich das mit diesem Secure, also HomeKit-Secure-Video dann hoffentlich da erledigt hat.
Ja. Das hoffe ich auch und laut Aussage von Apple kann Apple noch nicht mal die Daten einsehen und kann Apple noch nicht mehr die Videosequenzen einsehen.
Und das ist auch sehr schön, ja. Da bin ich auch mal gespannt, wann die Ersten da auf die Idee kommen. Ja, wir hätten gerne Zugriff darauf.
Ja. Und ich hoffe, dass es wirklich so technisch so gestrickt ist, das Ganze, dass es auch gar nicht grundsätzlich gar nicht die Möglichkeit gibt.
Da gehe ich mal davon aus. Das ist ja auch die Aussage, gerade in Bezug auf iMessage. Von daher gehe ich aus, dass das bei dem Secure-Video dann genauso sein wird, ja.
Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die Daten nicht gegen dein iCloud-Konto angerechnet werden. Das heißt, wenn ich jetzt 5 GB habe, kann ich die jetzt nicht, verliere ich die auch nicht, sondern das ist unabhängig davon. Das heißt, ich kann auch mit einem kleinen oder mit dem Standard-Datenplan Secure-Video nutzen.
Das ist ein gutes Ding, ja.
Ja.
Weiß man
auch
das?
Wichtig. Das wurde bekannt gegeben.
Ah, okay. Ja. Dann habe ich das falsch verstanden.
Das war keine Frage, sondern Statement.
Ah, okay, gut. Das ist sehr gut, ja.
Hat Apple wieder Pluspunkte gesammelt. Natürlich werden diese Schnipsel auch nach einer gewissen Zeit gelöscht. Also da kann man jetzt wahrscheinlich kein endloses Archiv aufbauen. Ich vermute mal, dass das so eine 30-Tage-Geschichte ist und dass die dann wieder rausfallen nach einer gewissen Zeit. Oder dass man dann halt die Möglichkeit hat, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, gewisse Sachen ins Archiv zu ziehen und dass das dann, was man ins Archiv zieht, dann auch gegen das iCloud-Konto angerechnet wird. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Da muss man halt noch gucken, was bei rauskommt.
Aber gerade wenn du, ich denke mal, eine Zeiteinschränkung ist gerade auch, was halt hier so Überwachung oder Überwachungskameras oder überhaupt so, selbst wenn du es als Baby-Dings nutzt, ist das auf jeden Fall vertretbar, wenn du sagst, hier x Tage und dann wird gelöscht.
Und wenn ich jetzt wirklich einen Einbruch aufgenommen habe, dann muss ich mir das Zeug ja sowieso, dann habe ich das sowieso zeitnah und ich sehe es ja auch anhand des Einbruches und dann gucke ich ja sofort auf die Kamera oder auf die Aufzeichnung.
Selbst wenn du nicht zu Hause bist und das, wie gesagt, von extern halt mitkriegst, du hast ja dann deinen Alarm und du hast ja dann das Video, das ist ja tagesaktuell das Videomaterial, von daher kann da ja nichts verloren gehen, in der Regel. Ausnahmen mag es geben,
dann kannst du dir das ja lokal sichern und dementsprechend der Polizei zur Verfügung stellen. Ja, das waren jetzt so diese groben Dinge und iOS 13 läuft ab dem iPhone 6S und iPhone SE. Gut, dass sie am SE noch festhalten. da sind doch, denke ich, eine ganze Menge Leute beruhigt, dass es da noch drauf funktioniert.
Ja. Wie alt ist das SE jetzt?
Keine Ahnung. Gut vier Jahre, glaube ich.
Ja, da habe ich jetzt was gefragt. Ja.
Ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls schon ein ganz alter Brocken. Aber immer noch sehr beliebt. Und ich hoffe ja immer noch, es gibt eine SE 2.
Ja, da weiß ich jetzt nicht. 2016, ja.
Ja, okay. Ja, ist schon alt. Für ein Smartphone schon alt, durchaus.
Ja, manche Android-Hersteller würde da auch keine Updates mehr anbieten.
Da sind wir wieder bei den Android-Problemen.
Ja, okay, Apple zieht auch irgendwann den Stecker, aber da bist du in der Regel ein bisschen länger halt aktuell als bei anderen Herstellern.
Eben.
Ja, den Schuh muss man ja nicht Android ankreiden, ja, sondern es sind ja dann die Hersteller, die dann sagen, okay, wir machen die Unterstützung nicht, ja, weil wenn sie die Zeit und das Geld investieren würden, wäre es ja eventuell, je nach Hardware, dann doch durchaus möglich, ja.
Tja, so ist es. Mhm. Gut, jetzt ist die Frage aufgrund der Zeit, wollen wir jetzt noch das nächste Thema anschneiden?
Also von mir aus können wir gerne noch weitermachen, ja.
Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Gut. Dann kommen wir zur kleinen Überraschung des Abends. Obwohl, Das Thema wurde ja schon kurz davor geleakt. The Verge und so ein paar andere haben ja schon Screenshots gezeigt und gesagt, ja, es wird gesplittet, es gibt ein iPadOS, und das wurde so kurz vor der Keynote rausgehauen. Da gab es schon so ein paar Last-Minute-Leaks, sage ich jetzt mal.
Ja, ja. Und als ich das gehört habe mit iPadOS, habe ich nur gedacht, das hatten wir doch schon mal. Aber irgendwie
iPhoneOS.
Genau, ja. Das ist es. Ich habe das nämlich verwechselt, weil als das iPhone vorgestellt wurde, hatten wir das iPhoneOS und mit der Vorstellung des iPads wurde es dann iOS.
Genau.
Genau. Und ich war, wie gesagt, hatte irgendwie noch dunkel in Erinnerung, da war doch schon mal was, aber das war das iPhoneOS. Ja. Also das, der noch vor iOS. Ja.
Und ehrlich gesagt bin ich noch nicht so ganz klar im Kopf, wie ich das jetzt, was ich darüber denken soll.
Also ich kann dir sagen, was ich von dem Begriff iPadOS halte.
Ja, dann hau raus.
Nee, das ist reines Marketing.
Ja, natürlich ist das Marketing, um den...
Aber ansonsten ist das gar nichts. Du hast im Moment auch schon den Fork.
Ja.
Du hast im Moment auch im Prinzip den Fork zwischen iPhone und iPad. Du hast ja nicht, oder es sind ja nicht alle iPad-Features auf dem iPhone verfügbar. Wie gesagt, da hast du den Fork ja schon. Sie benennen das Kind halt jetzt nur auch iPadOS.
Das ist richtig. Die Basis ist nach wie vor iOS, da hat sich nichts dran geändert. Genau. Sie hätten auch draufschreiben können, Clicky Bunti 7490. Das ist
das jetzt das nicht Gleiche. Unbedingt. Das jetzt nicht unbedingt, aber das, meiner Meinung nach, ist das ganz klar. Dass du, wie gesagt, oder mehr, es ist eigentlich mehr Marketing. Du hast halt jetzt ganz klar die Abgrenzung. Die Frage ist halt, wie sie in Zukunft das mit den Updates halten wollen.
Das ist die Frage, und die Frage ist natürlich auch, inwieweit
wird es da halt eventuell Versionssprünge geben, die das iPhone nicht mitmacht. Aber ich denke nicht, dass sie das machen werden im Moment, dass sie zum Beispiel iOS 14 oder iPadOS 14 bringen würden und du wärst beim iPhone noch bei 13. Oder 13.1, 5 oder so, und beim iPad wärst du schon einen Schritt weiter. Das sehe ich jetzt noch nicht. Aber du kannst ganz klar sagen, hier, du hast so ein iPadOS. Ja.
Ja, es ist, denke ich, für den Kunden, der jetzt nicht so tief in der Materie steht, ein ganz klares Zeichen, das ist das iPadOS, das ist ein ganz anderes Feature-Set als das iOS. Das ist auch ganz klar, man halt mit dem Namen zum Ausdruck bringen
letztendlich. Es macht die Sache natürlich auch erklärbarer. Auch den Feature-Unterschied zwischen iPad und iOS, dass eine Funktion für iPadOS da ist, aber nicht unbedingt fürs iPhone, auch wenn du ein Mac hast.
Ja, richtig.
Und aber wie gesagt, das ist für mich eigentlich mehr so Marketing.
Das ist, ja, um eine ganz klare Differenzierung vorzunehmen, ganz klar. Man hätte es auch nennen können iOS for iPhone und iOS for iPad, wäre letztendlich das Gleiche gewesen. Das jetzt iPadOS nennen, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, als kann man jetzt, die müssten im Endeffekt konsequent sein und müssten jetzt auch wieder iPhoneOS einführen, wenn sie es jetzt ganz sauber haben wollten, letztendlich.
Ja, lag mir eben auf der Zunge, weil du hast dein TVOS, du hast dein WatchOS, du hast das iPadOS und du hast iOS.
Ja. Vielleicht ist das dann die nächste Stufe.
Ja, ja, oder aber was haben sie mit iOS noch vor? Aber es würde sich eigentlich wieder anbieten, dass sie aus dem i wieder ein iPhone machen.
Um es wirklich jetzt ganz klar zu haben, wäre es die logische Konsequenz, ganz klar.
Und das kommt ja vom iPhone.
Ja, ja.
Sie haben halt nur das Pone gestrichen. Das Pone gestrichen, um damals halt, wie gesagt, das iPad noch mit reinzukriegen oder das halt für beides zu machen. Aber jetzt, da du das iPadOS ja quasi auch wieder separat hast, könnte man eigentlich iOS auch wieder iPhoneOS nennen.
Und sie haben es ja schon mal so gemacht. macOS. Ganz früher hieß es ja auch macOS, dann hieß es OS X und jetzt heißt es ja wieder macOS.
macOS X, ja.
Ja, den Rückschritt haben sie ja im Endeffekt von der Namensgebung schon beim Desktop-Betriebssystem auch genauso vollzogen. Also könnten sie es auch beim iPhone machen.
Hm? Ja.
Naja. Gut, aber fangen wir mal an, was es da so Neues gibt in iPadOS. Das geht jetzt noch ein bisschen sperrig über die Lippen, da muss man sich auch dran gewöhnen. Der Homescreen fasst jetzt ein paar mehr Icons, also das Grid wurde etwas zusammengeschoben. Ehrlich gesagt habe ich nicht aufgepasst, wie viel mehr jetzt draufpassen, aber es wurde auch Zeit, weil die sahen teilweise etwas verloren aus, gerade auf so ein 12,9 Zoll Display sah es schon etwas befremdlich aus. Homescreen-Erweiterung durch Widgets, man kann jetzt quasi dieses Widget-Ding komplett auf dem Homescreen platzieren. Ja, somit ist es aus dieser Ansicht, aus der Tagesansicht oder wie man es auch nennen mag, rausgeflogen und ist jetzt etwas prominenter.
Also muss ich sagen, wäre jetzt kein Feature gewesen, was bei mir auf der Liste gestanden hätte, aber wenn man es dann mal gesehen hat, es macht durchaus Sinn, ja.
Also wenn ich bei meinem iPad bleibe, werde ich es auch so schnell nicht sehen.
Ja, okay, das ist wieder eine andere Frage. Ja.
Genau. Und wir haben jetzt erweitertes Multitasking und wirklich Multitasking, was man jetzt auch so nennen kann. Wir können jetzt zwei Fenster der gleichen App aufmachen und es müssen jetzt nicht original Apple-System-Apps sein oder aus dem Hause Apple die Apps, sondern wir können zum Beispiel auch zwei Word-Dokumente nebeneinander aufmachen. Das geht jetzt ohne weiteres. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch App-Exposé, das kennen wir vom Mac, quasi die komplette Übersicht der Fenster, die jeweils geöffnet sind, also so eine Miniaturübersicht, so eine Art Overview, und können das dann dementsprechend durch Tappen aktivieren und direkt auf das jeweilige Fenster draufgehen. Und das soll so ein bisschen mehr Übersicht verschaffen. Plus, was er da so alles gezeigt hat an Möglichkeiten, ich glaube, das bedarf auch ein wenig Einarbeitungszeit, dass man sich so ein bisschen in dieses ganze Multitasking einarbeitet. Obwohl es relativ logisch aussah von der Bedienung. Er hat so dann die Apps in den Sideview reingeworfen und hochgezogen und durchgescrollt. Das sah schon alles sehr flüssig aus. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Gewöhnung und der Einarbeitung, dass man das drauf hat. Ja, fand ich gut. Das, was man gesehen hat, und das ist jetzt eine Frage der Gewöhnung, ganz einfach. Dann gab es so ein paar Erweiterungen der Gesten, also gerade die Copy-and-Paste-Gesten sind, wenn man jetzt mit drei Fingern zusammenzieht, dann kopiert man das dementsprechend, wenn man die drei Finger wieder auseinanderspreizt, dann fügt man es wieder ein. Und diese Markierungsgeschichte sah auch sehr flüssig aus, auch gerade dann, wenn man so feine Sachen markieren will, sah es besser aus, als wenn man jetzt über diese jetzige Geschichte geht. Fand ich sehr gelungen, die Gesten, die neuen Gesten, die drin sind, auch die Undo-Funktion, dass man jetzt mit drei Fingern das Ganze rückgängig machen kann. Fand ich auch gut, dass man jetzt nicht mehr das iPad schütteln muss. Ja gut, das war aber auch schon so eine Sache, die geleakt worden ist. Da hatten wir auch schon mal vor ein paar Sendungen drüber gesprochen. Die Pencil-Funktionen wurden überarbeitet. Wir können jetzt leichter Screenshots anlegen. Das kann man jetzt mit einer, wenn man jetzt oben, glaube ich, rechts oben in der Ecke einmal kurz runterdrückt, den Pencil runterzieht, dass man automatisch einen Screenshot anlegt. Man kann halt auch komplette Seiten screenshotten, was ja so vorher über den Pencil, glaube ich, über die Pencil-Funktion so nicht möglich war. Also die Pencil Implementierung in das System oder noch an nähere Systemfunktionen, die ist jetzt noch ein bisschen noch systemnah, als sie vorher war. Also der Pencil kann jetzt letztendlich ein bisschen mehr und ist jetzt noch mehr im System implementiert worden. Ja, da gab es heute auch schon so ein paar neue Berichte, was er wirklich im Detail kann und so ein paar Dinge, die dort nicht gezeigt worden sind. Und das sind natürlich auch wieder so typische Dinge, die sich im Nachhinein dann auch erst nochmal herauskristallisieren, was jetzt en Detail funktioniert oder nicht. So, und dann ging es ja richtig los. Die Files-App wurde überarbeitet. Mhm. Wir haben jetzt mehr so diese Spaltenansicht, haben wir jetzt die Möglichkeit. Wir haben jetzt mehr so diese klassische Ansicht, die wir auch beim Finder kennen. Also beim Finder von macOS. Es wurde jetzt ein bisschen mehr, es gibt jetzt mehr Ansichtsmöglichkeiten. Das ist so an die kleinere Erneuerung von beiden. Und dann geht's los mit Support von externen Laufwerken, USB-Sticks etc. Also alles das, was über USB-C läuft, was ein Datenträger ist. Festplatten, SSDs, Card-Reader würde ich sagen, werden da auch funktionieren. Im besten Fall sogar externe CD-Laufwerke. Das müsste man mal austesten. Ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Dürfte eigentlich auch funktionieren mit einem USB-C-Adapter, ein USB-Laufwerk dran schließen. Warum sollte das nicht gehen? Könnte gehen. Ob dann natürlich das wiedergegeben wird, ist eine andere Geschichte. Da muss man halt auch gucken, welche Daten überhaupt alle eingelesen werden können. Sie haben jetzt da nur von Bildern gesprochen oder von den Dokumenten oder von den Dateien, wo auch die jeweiligen Apps auf dem iPhone sind, iPad sind. Ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt auch systemfremde Dateien angezeigt werden. Also jetzt eine Exe-Datei von Windows wird da nicht angezeigt.
Ich denke nicht, dass du da eine Blu-ray abspielen kannst. Ja. Nee, ich denke auch nicht, dass das CD-Laufwerk überhaupt unterstützt werden würde. Da gehe ich nicht davon aus.
Das müsste man mal testen.
Ich denke nicht.
Nein, aber egal. War jetzt nur so eine Fantasie von mir.
Ja, klar.
Klar. Würde ich aber mal austesten, wenn ich das
passende Bild dazu
hätte. Schadet ja nichts.
Genau.
Ja. Und wie gesagt, sie haben halt betont, dass das jetzt das Dateihandling wesentlich einfacher wird. Das wurde ja auch Zeit. Andere marktbegleitende Tablet-Hersteller lachen sich über diese Funktion kaputt.
Die würden sich allerdings freuen, wenn sie Geräte verkaufen würden.
Das ist richtig. Da nützt auch keine Files-App oder kein Verwalten von externen Geräten. Das ist wohl wahr. Gut, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, auch im Netzwerk das Ganze zu konnektieren. SMB-Support, also SMB-Freigaben, Netzwerkfreigaben. Sehr wichtig, finde ich, dass das drin ist. Speziell auch interessant für Leute, die zum Beispiel mit NAS arbeiten etc. Oder mit einem Server arbeiten oder auch eine Freigabe oder eine Datenverbindung über das Netz aufbauen. Zum Beispiel HiDrive von Strato kann man sich auch über SMB connecten. Solche Dinge sind halt auch möglich. Finde ich gut, zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Ordnerfreigaben, iCloud-Ordnerfreigaben, mein Gott, die gibt es jetzt auch. Das wurde auch langsam Zeit, da haben auch schon viele nachgesuchtet. Ja, das war das Thema Files-App. Fällt dir da noch was zu ein?
Nö.
Gut. Dann gibt es in Safari einen Desktop-Modus.
Da bin ich mal gespannt, ja.
Als Beispiel haben sie zum Google Docs gezeigt. Mhm. Das scheint ja auch ein sehr beliebtes Hilfsmittel zu sein. Und auch sehr, sehr begehrenswerte Geschichte, dass man das auch auf dem iPad einsetzt, dass sie das als Thema Nummer 1 oder als Beispiel Nummer 1 angeführt haben.
Squarespace. Alle Google Docs, überhaupt die ganzen Google-Anwendungen, ist natürlich ein Riesenthema, gerade auch teilweise im Firmen- oder im Schulumfeld, weil da dann doch gerne auch in Bezug auf Chromebooks damit einfach gearbeitet wird. Und wenn das wirklich 100% mit Safari funktioniert, ein Grund weniger auf Chromebooks halt zu gehen. Ne?
Genau. Ja, Desktop-Modus, da haben sie halt WordPress, Squarespace angeführt, dass das jetzt auch alles damit funktionieren soll, ohne Probleme. Ja, muss man gucken, wie gut das umgesetzt ist. Der nächste Punkt ist Schriftenverwaltung, Custom Fonts für die Geschichte. Man kann sie halt dann aus dem App Store dementsprechend Schriften runterladen. Denke ich, ganz wichtig auch für diese ganze kreative Geschichte, für alles das, was von Adobe kommt, was vielleicht noch kommen wird. Jetzt nicht nur Photoshop, ja, vielleicht genau, sehen wir auch andere Programme. Ja. Mhm. Illustrator vielleicht ist ein Stichpunkt, weil ich glaube, Schriftenverwaltung in Photoshop ist jetzt nicht so das allererste Thema, nach meiner Meinung. Ich glaube, das ist in Illustrator besser aufgehoben, das Thema. Und ich glaube, vielleicht sehen wir da noch irgendwas in Richtung Illustrator. Ja, das sind so die Features, die ich so mitgenommen habe. Schauen wir mal. Und dann noch ein Feature, was erst vorgestellt worden ist oder was jetzt erst herausgekommen ist. Maus-Support unter iOS oder iPad OS. Das muss man allerdings aktivieren im Bereich Bedienungshilfen. Da kann man den Maus-Support aktivieren und einschalten. Soweit wie ich das gelesen habe, auch nur mit einer kabelgebundenen Maus.
Genau, kein Bluetooth, ja.
Kein Bluetooth. Und ich glaube auch, wenn man sich das so anschaut, wie die Berichterstattung im Moment ist, dass es auch sehr rudimentär ist. Und dass es jetzt auch nicht dafür gedacht ist, das als generelle Bedienung einzuführen. Ich glaube wirklich, dass sie es erstmal in dieser Bedienungsgeschichte oder in den Bedienungshilfen lassen wollen und dass sie jetzt nicht dass es jetzt nicht für die breite Masse gedacht ist. Das ist meine Meinung. Sonst hätten sie es erstmal anders präsentiert.
Ja, es ist ja auch kein Mauszeiger.
Ja, kommt noch dazu. Also sonst hätten sie es erstmal anders präsentiert und hätten es auch wirklich prominent auf der Keynote präsentiert. Sie haben ja da gar kein Wort drüber verloren. Mhm. Und da es ja auch keinen Bluetooth-Support bietet, glaube ich nicht, dass das im Moment für Apple eine Rolle spielt, das iPad mit der Maus zu bedienen. Also für die generelle Kundschaft soll es keine Rolle spielen.
Genau, so sieht es aus, ja.
Weil sonst hätten sie ja auch generell eine Tastatur anbieten können, mit einem Touchpad vorne vor oder an der Seite oder wo auch immer und hätten das ganz anders ins System einbauen können. Mhm. Ich vermute, das ist wirklich eine klassische Bedienungshilfe für Leute, die das aus irgendwelchen Gründen benötigen oder für die das irgendwie eine Erleichterung ist.
Ja, aber ich denke, das ist auch ein Testballon. Inwieweit wird das Feature genutzt und ist die Nachfrage danach da? Ich kann mir schon vorstellen, dass das langfristig auf jeden Fall eine richtige Unterstützung geben wird.
Gut, Apple sieht ja, wo es eingeschaltet ist oder nicht und kann dementsprechend auch sagen, okay, das wird angenommen.
Genau.
Oder es wird benutzt oder ist wie auch immer. Deswegen muss man sehen. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, machen wir einen Strich jetzt drunter, oder?
Wie du möchtest.
Und heben uns die Leckerbissen für nächste Woche auf.
Für die nächste Sendung? Die Hardware, meinst du?
Die Hardware und das Catalina, weil die Hardware, da möchte ich gerne sehr ausführlich drüber sprechen. Weil
ja, vor allem, wir hatten vor der Aufnahme auch nochmal kurz über die internen SATA-Ports gesprochen.
Ja.
Ich hatte vorhin gesagt, hatte ich den falschen Hersteller genannt? Das ist
Sonnet, hast du gesagt, glaube ich.
Ja, ist der falsche, ja. Das ist Promise.
Promise, gut.
Genau, macht sich Promise auch, hat mittlerweile interne Cache-Lösungen angekündigt. Also da tut sich gerade was.
Ja.
Da kommt auch immer mehr Infos, auch gerade was RAM betrifft. Ja, ja. Welche Geschwindigkeiten. Und ich bin noch auf der Suche, welche internen Festplatten oder wie die Technik da aussieht. Also da kommt im Moment doch noch ein bisschen Info. Ja, das ist schon sehr spannend, das Ding. Ja.
Also zu keinem, ich will jetzt nur so ein paar Sachen vorgreifen, so Kleinigkeiten. Man hat dann gemerkt, nach der Keynote kamen dann die ganzen Pressemitteilungen rein. OVC hat Pressemitteilungen rausgehauen. Alle diese großen Hersteller, die früher für den Mac 5.1, also Mac Pro 5.1, davor ja, diesem Champagnerkübel rauskam, genau, also für den klassischen Mac Pro.
Kübel, sag doch einfach Papiereimer, ja.
Ja, wie auch immer. Also für den klassischen Mac Pro Zubehörprodukt gebaut haben, die sind jetzt heilfroh, dass sie wieder wahnsinnige Base haben für modulare Geschichten, für Aufrüstbarkeit. Ja. Und da, ich glaube, ich habe 60 oder 65 Pressemitteilungen bekommen.
Vor allem jeder versucht auch was zum Verkaufsstart direkt
am Start zu haben. Genau. Gerade auch die Speicherhersteller, weil die wollen natürlich gleich von Anfang an sagen, kauft euch die Base-Ausstattung mit diesen 32 Gigabyte und kauft bei uns den Speicher und knallt die 12 DIMM-Slots mit unserem Speicher voll, weil es wird mit Sicherheit günstiger sein, wenn man es über Third-Party-Händler abwickelt. Wobei ich ja die Vermutung habe, aufgrund dessen, dass diese Aufrüstung so leicht ist von den DIMMs, dass Apple dann denen die Preise jetzt nicht so ganz nach oben zieht wie bei dem iMac etc.
Vermute ich mal. Das ist die Frage. Du hast ja, nicht im Kopf, welche Geschwindigkeiten sie unterstützen vom Speicher, aber du hast ja da, denke ich mal, wird Apple schon sehr selektiv, gerade was den Hersteller der RAMs betrifft, auch arbeiten. und da halt auf jeden Fall zusehen, dass sie da die beste Ausbeute kriegen. Gerade wenn du mal guckst, hier so die höchste Ausbaustufe vom Prozessor, den sie dann anbieten, der ja auch schon Schweinegeld kostet, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie super oder relativ vergleichsweise günstig werden, was es RAM betrifft. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, also es ist DDR4-RAM, ECC muss da rein ich habe die Megahertz-Zahl im Moment, ich glaube 2006.
Das ist, glaube ich, das langsamere und 2.9, glaube ich, ist dann die
2933,
genau. Ja, das ist es.
Und das ist dann die Top-Geschwindigkeit.
Genau.
Und ja.
Genauso die Diskussion, die momentan stattfinden, warum ist es nicht PC 4.0, ja? Warum ist es noch 3.0? Das sind ja momentan so die Diskussionen, die auch da sind. Ja, die Unterstützung von Intel ist einfach noch nicht da. Dann Grafikkartenhersteller, die müssen ja auch erstmal die Unterstützung haben. Ich denke, AMD ist, glaube ich, momentan, ja, genau, mit ihren Prozessoren die einzigen, die 4.0, oder ist der einzige Hersteller, ja, von den Zweien, der 4.0 schon hat, beziehungsweise angekündigt hat, auch mit den Grafikkarten. Aber ja, AMD ist jetzt bei Apple nicht im Board. Ja. In den Xeons soll, glaube ich, 4.0 irgendwann 2020 kommen, wenn es sich nochmal verschoben wird von Intel. Von daher ist das eigentlich kein Ding, ja, momentan.
Ja, und ich gehe auch davon aus, dass auch demnächst, also was heißt demnächst, in Zeiten auch kleine Updates dann kommen werden, genauso wie es früher Updates gab bei dem klassischen, bei der Käsereibe,
ja,
also bei der alten Käsereibe. Ja. Da gab es ja auch Updates und Upgrades der Rechner.
Ja, vor allem, man sieht es ja momentan auch im MacBook Pro-Bereich. Apple ist da relativ zügig mit Updates dabei.
Ja, mit den Prozessoren etc.
Genau. Ich denke, beim Mac Pro wird es nicht schlechter laufen. Jedenfalls nicht mit der Erfahrung, die sich Apple da erarbeitet hat.
Und
mit dem letzten Mac Pro. Ja.
Sie haben jetzt erstmal eine solide Gehäusetechnologie auf den Markt gebracht.
Und auf dieser
Technologie wird es erstmal jahrelang aufbauen, auf dieser Technik.
Ja.
Und nur die Innereien werden sich dann anpassen. Mhm. Ganz klar.
Was wir ja bei dem Mac Pro vor dem Champagnerkübel ja auch hatten.
Im Endeffekt ist das eine neue Interpretation des alten Mac Pros.
Und nur so viel dazu, ist polarisiert, aber mir gefällt der unheimlich gut.
Dieses Gerät ich habe mich sofort instantan in dieses Gerät verliebt vom Design. Und es gibt genauso Leute, die sagen, es ist potestlich.
Ja, mir gefällt es sehr gut. Also ich habe echt überlegt, wie kratzt ihr die 6.000, also okay, die Europreise muss man mal abwarten, aber wie kratzt ihr die Kohle zusammen? Weil das ist ein Gerät, mit dem wirst du die nächsten Jahre auch wieder glücklich.
Das ist genauso, es gibt ja noch heute Leute, die auf dem Mac Pro 5.1 festhalten.
Genau.
Die Dinger, die kannst du 10 Jahre lang betreiben, weil du ein modulares System hast.
Ja.
Du kannst.
Wobei, wenn du dich wirklich für den neuen Mac Pro jetzt interessierst, ist die Frage, welcher Prozessor ist dann die bessere Wahl und ist der kleinste oder würdest du dann doch nicht vielleicht anstatt zu 8 Kernen zu mehr Kernen greifen wollen?
Ja.
Und wie sehr explodiert dann der Preis?
Denn klar, wird der Preis explodieren?
Speicher, haben wir darüber gesprochen, ja. Da kannst du hier auch gerade mit den SATAs etc. kannst du ja noch andere Lösungen machen. Ja. Du kannst von mir aus auf 3,5 Zoll Platten noch gehen, wenn du magst. Ja. Nur Prozessor ist halt das Thema.
Ja, aber ich sag mal, mich interessiert auch jetzt weniger die Leistung. Die ist zwar sehr interessant, mich interessiert die Möglichkeit, ein richtiges modulares System zu haben. Und mich interessiert dann natürlich auch die Möglichkeit, das ganze Füllhorn an Third-Party-Produkten testen zu können. Was die Hersteller auf dem Markt haben an, wie gesagt, an Zubehörprodukten. Und wenn ich jetzt nicht in diesen sauren Apfel des Mac Pros beiße, kann ich das ja gar nicht. Ich kann diese ganzen Produkte gar nicht testen. Es entzieht sich ein kompletter Zubehörmarkt für mich und ich bin ja derjenige, der gerne Gadgets testet und das ist so der Haupthintergrund. Ja,
aber die Investition ist schon.
Ja, gut, aber man muss ja auch wirklich darüber nachdenken, wie lange man auf dem System hängt und wie lange oder in welcher Zeit sich PC-Nutzer neue PCs kaufen. Das muss man auch
umrechnen. Wie lange habe ich mal einen Mac Mini im Einsatz? Aber da musst du auch mal gucken. Der müsste ja ersetzt werden. Ja, der ist ja nicht mehr so der frischeste und macht ja auch ein bisschen Zicken, was die Hardware betrifft. Aber wie lange habe ich den schon im Einsatz? Aber wie sehr macht mir ein Nachfolger gerade im Mini-Bereich auch Bauchschmerzen von der vom Anschaffungswiderstand her einfach? Aber wie sehr habe ich die letzten Tage drüber nachgedacht, inwieweit ich Mac Pro rechtfertigen kann? Also das ist wirklich schizophren. Ja.
Also rational kann man es nicht rechtfertigen für den den ich habe. Das ist nur ein Toy. Es ist nur ein
Toys for the Boys. Okay, man macht ja schon was damit. Du arbeitest klar, ja schon mit. Ich würde ja auch was damit machen. Ja.
Aber das, was ich mache, könnte ich auch mit einem vernünftigen Mac Mini machen.
Definitiv. Und da kommst du billiger bei weg. Ja, ja.
Ja, das ist halt so. Das ist wirklich nur ein Spielzeug dann. Alles das, was oberhalb des Mac Minis ist, wäre für mich ein Spielzeug.
Meine Frau würde mich umbringen.
Ja, und das Ding fällt ja auch auf. Du kannst jetzt nicht sagen, oh,
das ist bei Mac wobei, Apple sagt ja auch, wenn du den unter den Schreibtisch stellst, das Ding ist nicht oder wäre sogar noch leiser wahrscheinlich, je nachdem, was du drin hast in dem Gerät, als dein iMac. iMac Pro. Ja.
Weil du den ja natürlich auch nicht in Front offerst, das ganze System. Aber es ist ja nun auch nicht so.
Wobei, ich würde mir den wahrscheinlich nicht unter den Schreibtisch stellen.
Ich auch nicht. Ich würde mir den
auf den Schreibtisch neben dem Monitor.
Ja. Nee, ist ein MIDI oder Mini, würde ich sogar sagen.
Das ist ja kein. Nee, genau, der ist ja, wie gesagt, kein Riesengerät. Der sieht gut aus. Den willst du ja auch sehen.
Ja, ja.
Und wenn der wirklich so leise ist, und sie haben ja auch die Lüftertechnik nochmal betont, ja, und das sieht ja eigentlich auch ganz nett aus, ja. Und da leise, alle langsam drehend, großer Lüfter langsam drehend. Also da gibt es ja schon.
Du hast halt, also ich hatte Festplattengehäuse, die waren größer. Gut, da waren auch mehr Festplatten drin, aber ich meine, ich hatte so Festplatten-RAID-Systeme, die waren größer als der Mac Pro.
Ja, gerade bei der SSD musst du auch mal gucken, ja, wenn du wirklich 256, also die kleinste Ausstattung nimmst, für OS 10, ja, ist das vollkommen ausreichend und alles andere kannst du ja dann selbst nachrüsten.
Da muss man halt gucken, wie groß der Sprung ist auf die nächste Größe, weil das wäre dann 1 Terabyte. Diesen 512er-Schritt gibt es ja gar nicht. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Mhm. Und da muss man gucken, wie kann man upgraden, weil es scheint ja so, dass er von Haus aus 2 Slots hat, weil sie schreiben ja auch, wenn man jetzt die 1-Terabyte-Version nimmt, dass das dann auf 2 512er-Module aufgeteilt ist. Und wie kann man halt diese Module ohne weiteres austauschen? Wie gut funktioniert das und was ist kompatibel?
Also was ich mir gewünscht hätte, ist, dass sie da auf,
NVMe M2-Slots.
Ja, dass es das gewesen wäre, ja. Das hätte ich mir
gewünscht. Das wäre schön gewesen. Ja. Den hätte man sich Evos gekauft von Samsung. Mhm. Die gibt es für einen schmalen Preis, in Anführungsstrichen. Und dann hätte man wirklich das Standardgerät nehmen können und hätte sich das Ding mit Third-Party-Dingen hochrüsten können. Mhm. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee, gehe ich auch davon aus. Du hast noch intern die SATA-Anschlüsse.
Aber natürlich Performance nicht so schick. Als Datenspeicher kann man das durchaus nehmen, aber naja, muss man halt sehen. Aber es gab ja auch diese ganzen Statements, ja, das Ding ist so teuer und die haben das dann mit PC-Geschichten verglichen. Das kannst du ja in dem Sinne nicht. Wenn, dann musst du das auch mit Workstations vergleichen, mit richtigen
Workstations. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja die Diskussion, die du früher auch immer hattest, ja, und dann Äpfel und Birnen verglichen hast.
Dann musst du eine HP-Workstation nehmen oder eine Lenovo-Workstation oder auch eine Dell-Workstation. Und wenn ich mir das alles bei diesen Anbietern vergleichsweise zusammenklicke, dann bin ich fast im gleichen Preisbereich und ich auch wirklich diese Qualitätskomponenten auswähle, also die Performance SSD und auch den gleichen Prozessor auswähle etc., dann komme ich auf gleiche Preise und ich habe wahrscheinlich nicht so ein schönes Gehäuse.
Nee, aber du hast da einen riesen Vorteil, du kannst Nvidia in deinen Windows-Rechner reinstecken.
Ja, aber und Vorteil. Du hast einen Windows-Rechner.
Ja, klar. Und das der ist OS 10 außen vor gelassen. Alle rein hardware-technisch gesehen hast du mit einem PC oder mit einem Windows-PC halt den Vorteil, du kannst Nvidia-Karten reinstecken. Und das ist meiner Meinung nach ein Vorteil.
Hardware-technisch ist das ein großer Vorteil, ganz klar.
Gerade mit den 2080 beziehungsweise auch mit den anderen Karten von Nvidia noch, ist meiner Meinung nach im Vergleich zur AMD ein Vorteil, ja. Und da sprechen wir jetzt nicht über Gaming, ja, sondern wirklich über ernsthaft, in Anführungszeichen, ernsthafte Anwendung. Und das ist halt das Ding, ja. Ich bin mal gespannt, ob Apple und was AMD jetzt demnächst noch bringt, da bin ich gespannt. Und ob Apple und Nvidia nochmal zusammenfinden, bin ich auch mal gespannt.
Glaube ich eher nicht, aber mal gucken.
Ja, mein Gott, muss man einfach mal abwarten.
Ja.
Es ist halt die Frage, was macht AMD? Und wir kennen ja auch Apple. Ja, Apple ist immer mit niemandem im Prinzip verheiratet. Es gab ja schon Nvidia in Apple-Rechnern. Ja, gab es in der Vergangenheit. Wir hatten die Thematik mit Intel. Wir haben immer noch die Gerüchte in Bezug auf eigene ARM-Prozessoren. Also Apple ist da ja nicht, zumindest mal langfristig, nicht mit irgendeinem verheiratet.
Das ist
also
richtig.
Würde ich da sagen, oder es kommt vielleicht auch, wie es die Gerüchte in Bezug auf Prozessoren gibt, ARM, vielleicht machen sie auch ihre eigene Grafiklösung, ja.
Alles möglich.
Von daher.
Aber erstmal muss das Ding ja auf dem Markt sein. Und ja, sie haben zwar gesagt im Herbst, aber wann das im Herbst sein wird, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
Bis dahin können wir auf jeden Fall noch sparen.
Da können wir sparen, ja.
Boah, meine Frau wird mich umbringen.
Ja, gucken wir mal. Gut, aber bevor wir jetzt noch länger über den Mac Pro reden, würde ich sagen, machen wir das dann nächste Woche.
Ausführlicher, genau. Mhm.
Und da werden wir dann auch noch ein paar mehr Informationen haben, vielleicht auch was noch die Third Party.
Genau, da bin ich mal gespannt auf die nächsten Pressemitteilungen, bin ich mal gespannt. Ja.
Mhm. Und dann schauen wir mal.
Genau.
Gut. Und über das Display müssen wir auch noch reden. Das gibt ja auch noch einiges her.
Ja, das ja, da gibt es Diskussionsbedarf.
Ja. Für mich auf jeden Fall eine sehr große Überraschung, der Mac Pro. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Grad der Modularität so hoch ist. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich habe mir es. Ja, doch, das ist. Also sagen wir mal so, dadurch, dass es sowas geworden ist und nicht wie wir oder wie du ja auch schon, orakelt hast, halt so ein modulares Stecksystem auf Basis von einem ähnlichen Design wie der Mini. Also wie gesagt, ich bin froh, dass es sowas geworden ist und dadurch, dass es ja im Prinzip ein PC ist, klar, ein Apple-PC, ja, wenn man sich alleine mal die Bilder anguckt, wie das Ding aussieht, ja, was sie da ins Design gesteckt haben, auch schon wieder was ganz anderes wie, okay, es ist auch kein Rechner von der Stange, ja, dann darf man jetzt auch nicht mit irgendeinem Mediamarkt-Rechner vergleichen. War, wie gesagt, eigentlich schon davon auszugehen, dass es zumindest mal in diese Richtung, was jetzt Erweiterbarkeit, was Standards betrifft, schon gehen wird, ja. Ich bin mal gespannt auf die Grafikkartenlösungen noch, die Apple anbietet. Bis zu 2 Karten kannst du ja ins System stecken, bis zu 4 Cores, beziehungsweise 4 Chips, also 2 pro Karte sollen ja unterstützt werden. Ich bin mal gespannt, was Apple da anbietet. Vor allem gespannt, wie die Preise werden.
Ja,
so ist es. Weil so als Hausnummer mal in den Raum geworfen, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, so die ersten Hochrechnungen liegen ja irgendwie so knapp unter $50,000.
Ja, das schwankt zwischen $35,000 und $50,000, das wurde so spekuliert.
Je nach, genau.
Aber ich sage auch immer wieder, die diese Performance benötigen, die machen Videoschnitt und
nicht
ich sag's mal so ganz
andere Sachen noch.
Ja. Die machen ganz andere Sachen und ich sag's mal so ganz polarisierend, die schneiden 10 Filme damit und haben das Ding finanziert oder 5 sogar und haben das Ding finanziert.
Eventuell einen.
Kommt darauf an, was für ein Content das ist. Aber es gibt ja auch jetzt, ich sag mal so kleine Filmemacher, die jetzt auf kleinen Weg ihren Film unter das Volk bringen oder kleine Dokumentarfilmer etc. Ja. Und da ist es dann auch immer noch die Frage, ob die dann in diesem Umfang wirklich eine $50,000-Maschine brauchen. Da muss man auch gucken, ob es da nicht ein Gerät in der Mitte sein kann mit, sagen wir mal, 16 Kernen oder oder 12 Kerne und nicht die 28 Kernlösung.
Ja,
das
klar.
Ist dann.
Ja, ja.
Also, wie gesagt, das ist ein High-End-System und das ist eine Workstation und es gibt keinen Grund, sich über die Preise aufzuregen.
Apropos, was sie auch angekündigt haben im Mac Pro, ist eine Version für Mac-Round. Rack-Mount. Eine Rack-Mount-Version, die soll auch im Herbst kommen.
Ja.
Und da bin ich auch mal gespannt.
Ja,
also nicht jetzt als Lösung für mich, aber
bin ich mal gespannt,
weil das ist ja auch so ein Thema, wenn man überlegt, hier unseren Champagnerkübel, wie du so schön sagst, hat der eine oder andere ja auch in Rack gesteckt.
Ja, wie so Torpedos, die man dann so reingeschoben hat, die lagen dann auf der Seite.
Auf diese Rack-Lösung bin ich mal gespannt, weil sie ja gerade mit dem X-Surf aus dem Bereich ja komplett rausgegangen sind.
Da sind sie rausgegangen, hardware-technisch.
Und zwar vor lange vor dem Umstieg auf das aktuelle MacBook-Design.
Ja, und software-technisch haben sie sich auch immer Stück für Stück verabschiedet. Aus dem
Serverbereich verabschiedet, genau.
Es wurde immer weniger.
Ja. Deswegen, also da bin ich auch mal gespannt. Vor allem, was dann so unsere Hardcore-Kollegen halt dann zu diesem Mac-Round, Mac ist schon wieder. Rack-Mount dann sagen. Ja. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie es aussieht und wie es dann letztendlich wirklich sein wird. Ja. Und wie es von der Rack-Aufteilung dann einfach sein wird. Ja. Wie ist das System von der Größe her? Wirst du dann auf eine Ebene, zwei? Ja, muss man mal gucken. Ja.
Ja.
Spannend auf jeden Fall.
Das wird man sehen, ob die in wie viel Höheneinheiten das Ding ausfallen wird oder ob die das. Ja, gut, es wird der 19 Zoll sein und da hat man natürlich in der Breite ein bisschen mehr.
Ja, okay, aber wie viel passen auf einem Rack zum Beispiel? Sind es zwei?
Ja, klar. Ja, und wie bekommen sie es von der Thermik hin? Das ist auch die Sache.
Ja.
Ne? Mhm. Naja.
Aber, apropos Rack-Mount, hast du die Rack-Mount-Lösung von Microsoft für die Xbox gesehen?
Nee.
Für das Cloud-Gaming? Nee. Auch spannend. Kann man mal googeln danach? Auch sehr spannend.
Ja, aber gut. Lass uns jetzt wirklich einen Strich drunter machen, weil sonst reden wir noch 2 Stunden über den Mac Pro.
Vor allem, ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen.
Süß und ungesund.
Ja.
Süß und salzig übrigens. Nee, süß oder salzig übrigens ein schöner Podcast. Geht über Filme.
Ach, apropos Podcast. Wir hatten ja über viele Gastro ja schon gesprochen.
Ja.
Hut ab. Ja, der hat sich bei mir sehr schnell in meine Must-Listen-Top-10-Riege der Podcasts geschlichen. Also muss man wirklich sagen, gefällt mir sehr gut das Format, entwickelt sich sehr gut. Vor allem Gästeauswahl, die da getroffen wird, wirklich sehr gut, ja. Kann man nicht meckern.
So, ich glaube, wir müssen Herrn Melzer mal bei uns einladen. Ja, aber ich glaube, der wird nicht kommen.
Muss er auch nicht, den schalten wir zu.
Ja, aber er muss sich erst
zuschalten lassen. Oder ich komme zu ihm ins Studio, das kann man auch machen.
Ja. Schauen wir mal.
Ja.
Hamburg ist immer eine Reise wert, sagen wir es mal so.
Genau, gut. Kann man mit dem Besuch in der Bullerei dann verbinden.
Ja, oder ins Weiße Haus. Hat er das überhaupt noch? Keine Ahnung. In diesem Sinne würde ich sagen, bevor wir hier noch länger über Restaurationen reden, das war was anderes, Restaurationen, machen wir doch einen Strich drunter.
Ja, genau.
Hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Okay, bis dann.
Tschüss.